folge uns quer durch die Stadt und zu ihren Menschen. Höre Aktuelles, Geschichten und Unerwartetes. Radebeul im Ohr.
Überall da, wo es Podcasts gibt.
So, hallo liebe Radebeuler, Radebeulerinnen, Freunde und Freundinnen von Radebeul. Ich begrüße euch heute mal wieder zu einem kleinen Podcast. Wir haben uns heute zusammengefunden, um einfach mal wieder ein interessantes Thema zu beleuchten. Natürlich wieder mit Blick auf das Spitzhaus, wo in diesem Wochenende auch der Spitzhaus-Treppenmarathon wieder stattfindet, zum 21. Mal. Also ich wollte nur mal kurz sagen, da wünschen wir den allen Beteiligten und Sportlern natürlich alles, alles Gute, dass das Wetter hält und dass es insgesamt eine schöne Veranstaltung wird. Mhm. Aber deswegen sind wir heute nie hier. Wir freuen uns heute, einen Gast begrüßen zu dürfen, einen noch sehr jungen Gast, darf ich sagen.
Als 20 Jahre.
20 Jahre.
19.
Ja. 19. Und zwar den Leonhard Weist aus Radebeul, der jüngste Stadtratsabgeordnete, der in dieser Legislaturperiode am Start ist im Stadtrat. Und das soll sicherlich Thema sein, aber wir wollen natürlich auch alles ringsherum erfahren, wie kommt ein junger Mensch zur Politik und all die ganzen Sachen. Noch dazu begrüße ich natürlich ganz herzlich meinen lieben Kollegen Robert. Ja, das habe ich diesmal nie vergessen.
Ich begrüße auch dich.
Ja, danke, danke. Und wir starten wie immer mit einer kleinen Runde, wo Leonhard sich, wo du dich einfach mal insgesamt von deiner Geburt bis zum heutigen Zeitpunkt ein das mal vorstellst und erzählst, wie dein Werdegang so in Radebeul gewesen ist.
Ich wollte gerade sagen, du könntest dich auch sitzen lassen, Peter.
Ich glaube, wir waren schon mal beim Du, ja. Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich habe euren Podcast schon des Öfteren gehört und finde es ein sehr cooles Projekt. Ich bin Leonhard Weist, hast du ja schon verraten, 19 Jahre alt und bin hier in Radebeul aufgewachsen, hier mein Leben verbracht, bin an die Grundschule Oberlößnitz gegangen, so rum, und dann ans Lößnitz-Gymnasium in Radebeul gewechselt und dort erste politische Erfahrungen gesammelt. Politik ist jetzt so größtenteils mein Leben zurzeit, deswegen ist das so ein bisschen der Punkt, auf den ich eingehen möchte. Aber ansonsten war ich hier auch im SC Poseidon lange Zeit schwimmen. Habe dort auch Wettkämpfe mitgemacht, mehr oder weniger erfolgreich, wahrscheinlich eher weniger erfolgreich. War an den Landesbühnen zwischendurch, habe dort im jungen Studio mitgewirkt, an Theaterproduktionen, aber auch an Filmen des jungen Studios.
Als Praktikum oder
in meiner Freizeit als junger Mensch, die bieten ja gerade so Theaterwerkstätten für junge Menschen an. Das habe ich früher sehr, sehr gerne gemacht, habe dann auch später mit dem Jungstudio oder an den Landesbühnen verschiedene Projekte gemacht, wie zum Beispiel das Sächsische Schultheatertreffen, das vor 2 Jahren, glaube ich, an den Landesbühnen stattfand. Das durfte ich moderieren. Oder war dann auch mit den Landesbühnen als Jugendbotschafter in Norwegen, was auch eine sehr spannende Erfahrung war für eine Woche. War aber dann irgendwann so in die politische Schiene reingekommen und bin dann, jetzt werden hier noch Absprachen getroffen, ich bin dann in die politische Schiene reingekommen, habe dann in die AG Klima gefunden und dort dann meine ersten politischen Erfahrungen in der Nachwuchsarbeit gemacht und habe, jetzt habe ich meinen Faden verloren.
Das ist überhaupt nicht schlimm.
Ja, genau. Nee, dein Kollege ist gerade aus der Tür rausgegangen. Und dann habe ich.
Das hatten wir auch noch nie, ja. Aber das wird wichtig sein, wenn er da irgendwie rangeht.
Genau, wichtiges Telefonat wahrscheinlich. Kommen wir nochmal zurück. AG Klima, ich fange nochmal neu an. Habe mich dort in der 8. Klasse dann betätigt und die AG Klima in meiner Schule gegründet. Viele coole junge Menschen kennenlernen dürfen, mit denen ich zusammen das Thema Klimaschutz auch an unsere Schule getragen habe, Bildungsprojekte dazu organisiert, der Umweltprojekttag, der noch heute stattfindet an meiner Schule. Damals war ich sozusagen der Organisator dahinter, wo wir gerade mit den 5. Klassen, die neu an die Schule gekommen sind, uns ausgetauscht haben. Und bin dann irgendwann in die Schülervertretungsschiene gekommen, war dann 3 Jahre Schülersprecher am Lößnitz-Gymnasium, war dann im Vorstand vom Kreisschülerrat Meißen und im Vorstand vom Landesschülerrat Sachsen. habe dort also auch auf Kreis- und Landesebene Bildungspolitik gemacht und war dann auch in der Bundesdelegation, der Sächsischen Bundesdelegation für die Bundesschülerkonferenz. Und als dann so langsam die Schulzeit vorbeiging, dachte ich so, naja, Bildungspolitik ist sehr, sehr wichtig und vielleicht werde ich da irgendwann in meinem Leben zurückkehren. Wollte dann erstmal schauen oder wollte mich dann auch parteipolitisch engagieren und irgendwie gerade in diesen Zeiten, in denen, wir werden bestimmt noch drüber reden, Extremismus stärker wird, in denen Menschen ja irgendwie diese Verbindung zu Politik verloren haben und man am liebsten nicht mehr über Politik reden möchte, war das für mich ein Ansatz zu sagen, ja, gerade deswegen möchte ich mich jetzt politisch engagieren. Mhm. Und habe dann zur SPD gefunden, aus verschiedensten Gründen, darüber können wir auch gerne nochmal reden, und habe begonnen, mich dort als bei dem Jugendverband der SPD zu engagieren, also wurde dann Vorsitzender von den Jusos in Meißen, habe dort viel gemacht und macht es immer noch mit sehr großer Freude. Gerade auch die Jugendarbeit in der SPD finde ich super, super relevant für diese Partei oder insgesamt für die Parteipolitik, dass wir auch junge Menschen abholen, was leider bei keiner Partei, habe ich das Gefühl, gerade so wirklich ein Thema ist, junge Menschen und deren Interessen auch abzubilden. Und das war auch ein Grund, warum ich eigentlich aussichtslos für den Stadtrat kandidiert habe irgendwann. Ich war auf Listenplatz 5. Das ist jetzt, wir haben am Ende 2 Leute reinbekommen. Das ist jetzt, also ich war eigentlich von Anfang an mir dessen bewusst, dass ich es nicht in diesen Stadtrat schaffen werde und wollte in diesen Wahlkampf nutzen, um gerade junge Perspektiven, junge kommunalpolitische Perspektiven zu fördern. Hier im Weißen Haus haben wir dann einen Jugendgipfel veranstaltet mit verschiedensten Parteien und Jugendlichen. Über 40, ich glaube knapp 50 Jugendliche waren dann da, ein totaler Erfolg gewesen, weil wir die verschiedenen Parteien an den Tisch bekommen haben, weil wir die Jugendlichen an den Tisch bekommen haben. Wir wollen das auch wiederholen. Um mal wirklich darüber zu reden, was ist eigentlich Jugendpolitik, und es ist nicht nur, wie sieht der nächste Spielplatz aus und welche Accessoires bekommt jetzt die Schule noch obendrauf, sondern es geht um alles. Es geht darum, dass man sich sicher im Straßenverkehr bewegen kann, gerade wenn man noch einfach nicht alterstechnisch die Möglichkeit hatte, einen Führerschein zu machen. Es geht also es geht ums Wohnen, also wenn man zu Hause auszieht, findet man dann hier in Radebeul eine Wohnung oder muss man wegziehen. Da gibt es ganz verschiedene Punkte, die auch Jugendpolitik tangiert, und das wollte ich auch nochmal herausheben, habe dann auch viele Infostände gemacht und am Ende saß ich dann am Abend des Kommunalwahlkampfes da, hatte meine engsten UnterstützerInnen, viele junge Menschen um mich versammelt, bei mir im Garten. Und war mir eigentlich dessen bewusst, dass es nicht klappt. Und dann gegen 21 Uhr die ersten Ergebnisse und plötzlich war ich, also das ist ja eine Besonderheit im sächsischen Kommunalwahlrecht, da kann man sozusagen auf der Liste hochrutschen. Man kann ja einzelne Leute wählen. Man wählt ja keine Liste wie bei der Bundestagswahl, sondern man wählt einzelne Leute. Und da hatte ich dann so viele Stimmen gesammelt, dass ich auf der SPD-Liste so weit hochgerutscht bin und immer weiter hochgerutscht bin, also Step für Step an diesem Abend, und irgendwann begann ich dann total zu zittern und konnte mich überhaupt nicht mehr irgendwie unterhalten, weil ich plötzlich die Chance hatte, im Stadtrat zu sitzen. Und zwischendurch sah es sogar so aus, als würden wir nicht 2 Sitze wie zuvor bekommen, sondern sogar 3 Sitze. Und das in einer Zeit, in der die SPD wirklich in Verruf gekommen ist. Und das war ein total aufregender Abend, und am Ende war klar, dass ich im Stadtrat sitze. Also am Ergebnis hat sich dann nochmal was geändert, beziehungsweise wurden ein paar Stimmen falsch ausgezählt. Deswegen gab es dann, also zwischenzeitlich sah es wirklich so aus, als hätten wir jetzt 3 SPD-Stadträtinnen. Aber plötzlich saß ich im Stadtrat, ohne dass ich damit gerechnet hätte. Und das mit 19 Jahren am nächsten Tag, also wir haben dann natürlich groß gefeiert und am nächsten Tag kam dann auch die Presse und bin ja auch jüngster sächsischer Stadtrat. Und das war ein total spannender Abend und der Beginn einer bis jetzt sehr, sehr interessanten und sehr coolen Arbeit. Ich habe dann ja auch den Fraktionsvorsitz in unserer kleinen Fraktion übernommen. Habe jetzt also verschiedenste Debatten geführt schon und mich in so viele Sachen reingedacht und in den Sommerurlaub dann erstmal die sächsische Gemeindeordnung mitgenommen, wofür ich dann von meinen Freundinnen erstmal ausgelacht wurde. Also das ist das Regelwerk, das Gesetz für Kommunalpolitik, und das dann gelesen. Ist schon eine witzige Sache, eine witzige Erfahrung und natürlich super relevant, gerade auch, weil ich jetzt die Chance habe, diese insgesamt natürlich gesellschaftlichen Themen, die in diesem Stadtrat manchmal eine zu geringe Rolle spielen, aber gerade auch Jugendthemen hervorzustellen. Also wir werden ja bestimmt auch nochmal über Kommunalpolitik reden. Wenn man sich die Themensetzung anschaut in diesem Stadtrat, finde ich, dass da die wichtigen Themen manchmal untergehen. Gerade wenn man über die Parteipolitik im Stadtrat redet.
Da kommen wir auf jeden Fall dann gleich
nochmal. Genau.
Also du hast auf jeden Fall schon einen Politiker-Speech. ein Ende zu finden.
Genau. Ich rede zu viel, sagst du. Dann mache ich es ganz flott. Habe dann diese tolle Arbeit, darf jetzt diese tolle Arbeit machen, und im November letzten Jahres hat sich dann mein Kreisverband der SPD, also der Kreisverband Meißen, dazu entschieden, mich zu ihrem Bundestagskandidaten zu wählen, was eine sehr große Ehre war, komplett aussichtslos, das war mir auch dort von Anfang an klar, Liste war keine Chance, wir haben jetzt nur 3 Leute reinbekommen von insgesamt 16. Und Direktmandat erst recht nicht, wenn man sich die Ergebnisse anschaut. Aber ich hatte dann 4 sehr, sehr intensive Monate mit wenig auf mich selbst aufpassen und viel umherrennen und viele Termine. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, finde ich trotzdem, weil ich super viele tolle Menschen kennenlernen durfte, eine tolle Arbeit machen konnte und in Biografien hineinschauen konnte und Menschen auch wieder oder von Demokratie und jungen Menschen zu überzeugen. Das war super cool und war aussichtslos.
Jetzt bist du hier.
Bin ich hier.
Und wir haben immer mal so gedacht, ja, wenn wir jetzt junge Leute einladen, weil manchmal so die Sorge, dass die noch nie so viel erlebt haben und noch nie so viel erzählen können und so. Und jetzt hast du in deinen bisherigen 19 Jahren ja schon durchaus einiges, worüber wir jetzt sprechen können, was vielleicht auch für Zuhörer interessant ist und worüber wir so diskutieren können. Oder,
Peter? Ja, die erste Frage wäre ja, aus deiner Biografie jetzt heraus zu sagen, okay, ist die Politik generell für dich was, was dich langfristig begleiten wird? Wirst du Berufspolitiker, wenn man das so sagen darf, irgendwann mal werden? Also ist das jetzt ein anstrebenswertes Ziel? Oder sagst du, Politik soll für mich jetzt persönlich auf lange Zeit was sein, was mich begleitet, aber ich möchte trotzdem gerne noch irgendwas, was, oder meine Profession liegt eigentlich noch ganz woanders?
Also, wenn ich so auf die letzten 2 Jahre zurückschaue, dann ist Politik schon so das, was ich eigentlich den ganzen Tag mache. Also wenn ich mir mal, ich arbeite ja zurzeit auch in der Politik für eine Bundestagsabgeordnete.
Du machst freiwilliges soziales Jahr.
Genau, freiwilliges soziales Jahr für eine Bundestagsabgeordnete. Und wenn ich mir da so überlege, also ich arbeite dort Vollzeit und dann habe ich meinen Stadtrat und Jusos und Parteipolitik insgesamt und dann mache ich hier noch dort ein paar Projekte, dann komme ich schon so in der Woche auf so 80, 90 Stunden Politik und dann bleibt nicht mehr so viel Zeit. Und deswegen gerade, wenn ich so die letzten Monate anschaue, dann ist Politik schon sehr zum Lebensinhalt geworden, aber auch in dem Bewusstsein, dass das langfristig, dass ich das nicht aushalte. Also natürlich ist Politik total spannend, total toll und man kann auch wirklich abhängig werden von Politik. Aber es ist natürlich, ich möchte jetzt erstmal studieren gehen, irgendwie ein berufliches Standbein aufbauen. Ich glaube, es braucht auch junge Menschen in der Politik, auch 19-Jährige in der Politik, die vielleicht noch nicht die Zeit hatten zu studieren und Berufserfahrung zu sammeln, weil diese Perspektiven sind auch wertvoll. Aber für mich persönlich heißt es natürlich, würde natürlich, wenn ich jetzt eine Berufspolitikerkarriere einfach aus, dass ich einfach irgendwie mich an die Macht hängen würde, ohne eine Alternative zu haben. Und das führt immer nur zu schlechten Ergebnissen, wenn man mal in die Vergangenheit schaut bei anderen Menschen. Und deswegen will ich für mich jetzt sagen, ich will jetzt erstmal ein normales Leben führen in den nächsten Jahren. Ich habe ich bin jetzt Stadtrat und werde das jetzt zumindest noch die nächsten 4 Jahre machen, vielleicht auch etwas länger. Keine 25 Jahre, wie andere Stadträte schon in diesem Stadtrat sitzen, das ist einfach zu lang. Da verliert man dann auch irgendwann diesen Erneuerungsgeist, den man, glaube ich, im Stadtrat braucht. Aber für mich persönlich heißt es jetzt Stadtrat und nebenbei jetzt erstmal irgendwie ja, ein Privatleben auch zu führen, was in den letzten Monaten überhaupt nicht möglich war, beruflich mich aufzustellen.
Und in welche Richtung soll das gehen? Was er studiert, oder?
Genau, da habe ich noch ein bisschen Zeit, also einen Monat noch. Ne? Also es wird höchstwahrscheinlich Jura, ist zwar ein bisschen langweilig.
Ich dachte Politikwirtschaft, Politikwissenschaft.
Juristen gibt es ja auch viel.
Ja, genau. Natürlich, auf jeden Fall, na klar.
Und Politikwissenschaft ist ein super spannendes Thema. Ich würde gerne beides machen. Ich würde aber behaupten, dass mich Jura noch mehr interessiert. Und ich Jura wirklich immer gerne auch mich auch Jura natürlich in der Politik immer sehr begleitet. Also das ist ja die Grundlage von Politik, erstens irgendwie Gesetze auszulegen, wenn man jetzt zum Beispiel in der Kommunalpolitik unterwegs ist oder auch in der Schülerinvertretung. Aber zum Zweiten natürlich auch, man macht ja auch Gesetze, zumindest dann im Bundestag. Und dadurch ist das natürlich auch super spannend und hat mich jetzt die letzten Jahre begleitet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass mich das mein Leben begleitet.
Weil man ja als Politiker ja an sich ein Vertreter ist von den Leuten, die einen gewählt haben. Na, und da habe ich halt in manchen Kommentaren bei deinem, vorwiegend bei dem Bundestagswahlkampf, war dann zu lesen, ja, der soll erstmal arbeiten gehen, der soll erstmal das richtige Leben kennenlernen und so, bevor der irgendwie uns vertreten kann oder eine Meinung haben kann oder eine Haltung mit sozusagen in diese ganzen Sitzungen und in den Bundestag mit reinnimmt. Wie bist du dem begegnet als sozusagen Unerfahrener, aber ja trotzdem irgendwie mitten im Leben Stehender, aber natürlich kannst du ja noch nie Berufserfahrung oder sowas mit haben.
Also ich habe schon Berufserfahrung. Ich habe einige Zeit im Mindestlohnsektor gearbeitet, als Pauschalarbeitskraft neben der Schulzeit, während der Schulzeit und habe bei einem Pizzalieferdienst gearbeitet. Ich finde, das ist auch eine Berufserfahrung, die super super wichtig ist. Manchmal denke ich mir, wir sollten alle mal im Mindestlohnsektor gearbeitet haben, einfach um diese Lebensrealität kennenzulernen. Also eine Kollegin, die irgendwie 3 Jobs hat, morgens, mittags, abends, um ihre alleinerziehende ihre Kinder da großzuziehen und sich irgendwie über Wasser zu halten. Das ist eine so einschneidende Erfahrung gewesen, die mich auch in die Sozialdemokratie getrieben hat. Also da bringe ich schon einige Erfahrungen mit. Natürlich ist das aber ein Punkt. Und ich finde, darüber sollten wir auch gesellschaftlich diskutieren und finde, also die Art und Weise, wie das manchmal geäußert wurde, gerade auf Social Media, war nicht okay. Aber wenn mich Menschen auf der Straße angesprochen haben oder mir auch Nachrichten per Mail oder auf Social Media geschickt haben, dann habe ich da auch gerne geantwortet, weil das ist natürlich eine wichtige Frage. Und ich finde, Lebenserfahrung wird manchmal falsch definiert. Und auch, dass ich soll alle meine Wählerinnen, also eigentlich alle aus dem Wahlkreis als Bundestagsabgeordneter oder eigentlich alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands, also das deutsche Volk vertreten, das ist ja eigentlich die Aufgabe von einem Bundestagsabgeordneten und auch von einem Stadtrat, alle Menschen, die in der Gemeinde leben, zu vertreten. Das ist natürlich aber ein Anspruch, den man sich stellen sollte als Politiker, der ja aber oft davon geprägt ist, dass man parteipolitisch ist, seine eigenen Lebenserfahrungen hat da natürlich dann auch, also das ist ein Anspruch, den man anstreben sollte, der aber meiner Meinung nach nicht wirklich erfüllbar ist. Man kann nicht 80 Millionen verschiedene Stimmen als Einzelperson in sich bündeln, abwägen und dazu eine Meinung finden. Und deswegen haben wir ja Parteipolitik. Dafür haben wir verschiedene Parteien, die verschiedene gesellschaftliche Schichten abbilden. Dafür haben wir verschiedene Menschen, die auch verschiedene Biografien abbilden. Also deswegen finde ich es auch relevant, dass Menschen mit Migrationshintergrund, dass Frauen ordentlich vertreten sind in diesem Bundestag, dass Menschen, die nicht Jura studiert haben, sondern eine Ausbildung gemacht haben, zum Handwerker zum Beispiel in diesem Bundestag sitzen, weil die bringen Lebenserfahrung mit, die ein Jurist, ein alter, weißer, männlicher Jurist nicht hat. Und genauso sehe ich das bei jungen Menschen. Ich glaube, dass sich viele meiner Kolleginnen in der Politik eher noch anekdotisch an ihre Schulzeit erinnern, dass viele eigentlich gar nicht mehr so die Lebensrealität, die junge Menschen haben, vor Augen haben. Und das zeigt sich auch in der Politik. Also wenn man den ganzen Tag nur Auto fährt, dann denkt man wenig an die Fahrradfahrerin, die gerade bei jungen Menschen wichtig sind.
Also das sehe ich genauso. Der Bundestag sollte natürlich auch alle Altersgruppen abbilden.
Genau, und deswegen finde ich auch 19-Jährige wichtig.
Genau, deswegen wäre es eben auch interessant, dort wirklich junge Leute reinzubringen, mit dem Blickwinkel, der derzeit eben bei den Leuten dann im Prinzip vorrangig ist, ne? Und nicht nur wirklich alte Leute. Oder?
Ich finde immer spannend, weil du erzählst das jetzt schon, du machst, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Bundesfreiwilligendienst, aber du das ist halt sozusagen wie eine Art Vollzeitjob.
Genau.
Du hast noch hier Verpflichtungen. Du hast jetzt von der 80-Stunden-Woche gesprochen und da bist du ja noch gar nie in der Berufspolitik drin. Und das hört man ja, wir hatten ja auch schon ein paar hier im Podcast, die Politik machen, die sich auch an vielen Ebenen engagieren und so. Und da frage ich mich immer, das eine ist halt die Haltung, die man irgendwie mitbringt oder die Themen, die man, keine Ahnung, da hat man so ein Sammelsurium in seinem Buch und sagt, okay, das sind meine Themen, die nehme ich halt mit. Aber es lebt ja vom Austausch, es lebt ja irgendwie davon, okay, ich habe jetzt mit den und den Lobbyisten gesprochen, mit den und den Parteien und jetzt nehme ich das in meinen Wahlkreis mit und bespreche das mit meinen Leuten hier vor Ort. Und das ist ja immer so ein Aushandeln die ganze genau. Zeit. Aber wie hat man denn dann überhaupt Zeit? Das ist ja häufig das, was den meisten ja fehlt, wie du das ja sagst. Die fahren dann mit Auto von A nach B, nach C, aber so wirklich mit den Leuten sprechen, so wirklich auch ein Gefühl dafür bekommen, das kann man doch nur, wenn man sich Zeit nimmt und wenn man auch die Zeit hat.
Also zu diesen 80 Stunden gehört ja auch dazu, dass ich unterwegs bin und mit Menschen spreche und vor Ort bin und einen Infostand auf dem Markt mache oder zu Veranstaltungen gehe und mich dort austausche oder als auch, gut, heute wahrscheinlich ist es eher, dass ich meine Meinung darstelle, aber also bin da auch gerne offen, eure Meinungen zu verschiedenen Themen zu hören, aber ich mache ja auch viele, viele Veranstaltungen, wo ich wirklich zuhöre und das gehört ja auch in dieser 80-Stunden-Woche dazu, dass man da ist und einfach auch mal zuhören kann. Und ich habe das öfters schon erlebt und ich glaube, das ist auch ein Problem an Politik, dass viele meiner BerufspolitikerInnen, KollegInnen also eine Diskussionsveranstaltung machen, ein Panel oder halt so ein, wie unser Oberbürgermeister, also das zählt ja auch unter Kinder- und Jugendbeteiligung, fragt den Oberbürgermeister. Und dann kann man da hingehen, Fragen stellen, quatschen mit dem Oberbürgermeister. Aber es ist ja am Ende, ich war ja einmal dort und es sieht dann ja so aus, dass der Oberbürgermeister vorne sitzt und dann kann man Fragen stellen und der Oberbürgermeister beantwortet das. Und das kenne ich auch aus meiner eigenen Partei, wenn ich ehrlich bin. Und das aus den verschiedensten Sachen, dass man dann irgendwie da sitzt, Fragen stellt, bekommt und dann seine Meinung präsentiert als Politikerin. Ich versuche das so ein bisschen zu durchbrechen. Beim Jugendgipfel habe ich es auch genau andersrum gemacht. Es war nicht so, dass jetzt die Parteien vorne standen und gesagt haben, ich erkläre euch jetzt mal euch Jugendlichen, wie Jugendliche sich in Radebeul fühlen und was wir am besten für die machen. Es gab einen Part, wo sich die verschiedenen Parteien vorgestellt haben und kurz erklärt haben, was so deren Top-Themen sind. Aber dann ging es gerade darum, dass junge Menschen ihre Meinungen aufschreiben konnten, mitgeben konnten, diskutieren konnten, auch mit den PolitikerInnen zusammen, die überall unterwegs waren. Und ich glaube, das machen wir zu wenig, da zu sein. Da bin ich auch, wenn das so in deiner Frage intendiert war, bin ich da bei dir und versuche das zu durchbrechen, indem ich Formate gestalte, in denen es nicht so ist, dass jemand vorne sitzt und wenn ich es jetzt böse sagen würde und überspitzt sagen würde, die Weisheit mit Löffeln gegessen hat und dann mal die Politik erklärt, sondern dass ich mir auch was mitnehmen kann für meine Arbeit. Und das ist manchmal auch schwierig und manchmal muss man dann natürlich auch andere Meinungen aushalten. Aber das ist ja auch Politik. Man muss sich ja auch von anderen Meinungen überzeugen lassen können.
Naja, das fehlt ja vielen. Also dann einfach auch mal zu sagen, okay, da lag ich vielleicht falsch. Oder ich habe das und das Argument gehört und das hat mich überzeugt. Und dann bist du ja dann auch schnell, wenn du dann medial vielleicht ein bisschen größer bist, ja,
muss das ist ja auch stehen. Eine Demokratiefrage, ne? Das ist ja nie, man regelt ja nie alleine durch, das ergibt sich ja meistens nie aus den Wahlergebnissen, ne? Sondern dass man wirklich dann eben, das sieht man ja jetzt wieder ganz deutlich in der Regierungsfindung, ne? Dass man dann eben auch darauf achten muss, dass eben für alle ein Stück weit was dabei rüberkommt, egal welcher Partei man angehört oder wie auch immer, sondern das ist ja dieses Vermittlungsding. Und das stelle ich mir eben jetzt wieder, klar kann man sagen, okay, man hört jetzt zu, nimmt das mit und dann, wie geht man damit um, zu sagen, also es nicht zu versprechen, aber trotzdem zu sagen, okay, wir versuchen das. Weil ja. Es wird ja immer davon gesprochen, jetzt wieder bei Merz zum Beispiel, ne, oder beim Klingbeil, also, ihr habt das versprochen und jetzt brecht ja alle eure Verbrechen. eure Versprechen. Ne? Aber das ist ja eigentlich Bullshit, ne? Weil es ist ja jeder, solange wie ich nie die absolute Mehrheit habe, kann ich ja nie durchregieren. Demzufolge muss ich ja Kompromisse eingehen. Das muss ja eigentlich jedem klar sein. Ne? Und wie kann man das den Menschen perspektivisch besser vermitteln? Das ist jetzt nur eine Frage, ich weiß gar nicht, ob du die beantworten kannst, aber die ich mir stelle, dass die verstehen, dass es eben so ist, dass man immer einen Kompromiss finden muss. Ne? Da habe ich manchmal das Gefühl, das verstehen die einfach nie. Die denken, der hat das gesagt, der ist jetzt gewählt, jetzt muss das genauso passieren.
Ja. Zu dem ersten Teil deiner Frage, das ist schon eine Kritik, die ich auch an Friedrich Merz habe, dass er genau also im Wahlkampf kommuniziert hat und auch die CDU insgesamt. Die haben sich ja hingestellt, wir machen nach der Wahl, haben sie ja wortwörtlich gesagt, CDU pur und am ersten Tag wird das und das gemacht und das setzen wir um. Das fand ich schon damals schwierig oder auch mit der Schuldenbremse zu sagen, die Schuldenbremse wird eingehalten und so. Das war nicht haltbar. Und wenn man sich jetzt anschaut, also ich finde es ehrlich gesagt auch richtig so, ich fand die CDU-Politik in Sachen Migration, also war auch einfach nicht mit unserer Verfassung vereinbar, was dort alles gefordert und gesagt wurde. Und das haben sie jetzt selber gemerkt und das ist das Gleiche bei der Schuldenbremse, dass sie einfach kein Geld haben und haben jetzt doch einlenken müssen und am ersten Tag nach der Regierungsbildung ist doch nicht so viel passiert und das ist so eine Erwartungshaltung, die CDU da auch provoziert hat, zu sagen, CDU pur, wir setzen jetzt alles von uns durch. Wir als SPD waren da vielleicht auch nicht perfekt, gerade was einige Themen angeht, dass wir da auch zu hohe Erwartungen gemacht haben. Aber das ist schon, das müssen wir uns, glaube ich, auch immer wieder bewusst werden. Ich mache ein Angebot als Politiker, ich stelle mich hin mit meinen Themen, mit meinem Wahlprogramm und wenn ich jetzt nicht mit über 50% gewählt werde, dann werde ich das nicht vollständig durchsetzen können. Und da zu vermitteln, da muss man natürlich auch immer schauen, wo ist jetzt meine rote Linie. Meine rote Linie ist ganz klar, ich kann mit Extremistinnen und Extremisten, Rechtsextremen insbesondere, natürlich jetzt in dieser Zeit einfach nicht zusammenarbeiten. Und das ist für mich zum Beispiel eine rote Linie, aber ansonsten muss man schauen, muss man vermitteln. Und da beginnt das natürlich bei der Demokratiebildung in unserer Gesellschaft. Das beginnt in der Schule, dass man dort genau auch solche, auch mal diese Erfahrungen macht, zu vermitteln. Ich glaube, also Planspiele finde ich ein großartiges Instrument, das es an Schulen, glaube ich, viel, viel öfters braucht. Auch das, den Austausch mit PolitikerInnen, der ja nur noch auf Social Media eigentlich stattfindet und weniger sogar in der analogen Welt, gerade unter jungen Menschen. Und da stellen sich natürlich Parteien auch hin und fordern das, was sie maximal fordern. Und dann liebt man in seiner eigenen Bubble. Und da zu sagen, okay, wir müssen irgendwie auch anders kommunizieren als Politik, aber wir müssen auch irgendwie in der Schule schon anfangen, Vermittlungsprozesse, Demokratieprozesse zu lernen und das aber auch in die Gesellschaft hineintragen. Zum Beispiel durch Demokratieprojekte, die...
Aber das ist ja wahrscheinlich in der Praxis selten realistisch, weil du redest ja jetzt von der Zukunft. Das können wir jetzt mal runterbrechen auf den Stadtrat. Wie gehst du denn jetzt persönlich mit solchen Geschichten um? Also sprich, es wird was im Stadtrat kommen, bringt einer einen Antrag ein, und ihr seid aber als SPD-Fraktion, die ja nur sehr klein ist, eigentlich nie dafür. Wie versucht ihr jetzt da irgendwie zu argumentieren? Oder wie gehst du dann am Ende damit um, dass es was entschieden wird, was eigentlich völlig kontra deiner Einstellung jetzt ist? Also ja. Ich persönlich, deswegen kommt für mich Politik nie in Frage, weil ich weiß, das wäre für mich ein No-Go. Also ich würde da verrückt spielen. Wie Rumpelstilzchen würde ich da rumspringen.
Ja, also ich versuche das immer nicht so persönlich an mich ranzulassen, auch wenn ich finde, dass da Entscheidungen oder auch Wortmeldungen, also es gibt auch Wortmeldungen, gerade von der AfD-Fraktion, da könnte ich aufspringen und Stühle werfen, sage ich so ehrlich. Und ich versuche das nicht so an mich ranzulassen und damit gut umzugehen oder professionell umzugehen, auch wenn es ein Ehrenamt ist, weil man natürlich diese, also wenn man gerade mit der CDU und den Freien Wählern und den Grünen und den Linken, mit denen muss ich ja gut zusammenarbeiten und auch mit der Stadtverwaltung. Und da muss man dann auch immer so abwägen, wie man kommuniziert. Also wenn ich jetzt sowas komplett ablehne, einen Antrag, dann lehne ich den auch ab im Stadtrat. Und dann gehe ich zum Beispiel auch zur Presse oder stelle mich auf Social Media hin und erkläre, warum ich den abgelehnt habe und warum ich den falsch finde. Es gibt Anträge, die sind verbesserungswürdig. Da ist dann zum Beispiel viel Vermittlung gefragt. Also dann finden dann Hintergrundgespräche statt. Dann ruft man sich abends mal an, sagt hier du. Mit manchen bin ich auch noch beim Sie. Und dann, wie können wir das denn noch verbessern? Und wo können wir uns dann noch für einsetzen, dass es noch geändert wird? Oder dann bin ich im Gespräch mit der Stadtverwaltung, dass man hier nochmal was macht und dort noch was macht. Mach meine eigenen Initiativen. Also da ist natürlich immer viel, was man jetzt gar nicht so gerade im Stadtrat natürlich medial mitbekommt, was dann im Hintergrund stattfindet. Und aber super wichtig ist, dass dann am Ende gute Anträge aus. Oder
das finde ich aber wichtig, dass das auch kommuniziert das wird.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Das ist ja das, was in Radebeuler Bürger an sich nie sieht. Ja. Ne, da stellt sich die Frage, okay, wer hat denn dieses beschissene Haus dort genehmigt? Ne? Aber was da wirklich dahinter steht,
ja.
das sind jetzt einfach Dinge, die was jetzt auch an den gesamten Stadtrat letztendlich hergeht, wo man einfach offener kommunizieren müsste, auch mit der Presse. Ne? Wenn, ja. Dass man sagt, okay, oder vielleicht die Presse, vielleicht stellt es auch nur einseitig dar, keine Ahnung, aber das, was da wirklich läuft, ne? Und dass ihr da auch hinter den Kulissen dann miteinander und parteiübergreifend wahrscheinlich, so habe ich es verstanden, diskutiert und auch mal Anträge neu denkt und so, das finde ich, ist eine wichtige Sache, um die Radebeuler mitzunehmen als Stadtrat. Und das hat meiner Meinung nach in den letzten 30 Jahren, ist das schwierig.
Ne? Ja. Deswegen wollte ich auch fragen, das passt nämlich eigentlich genau dazu, weil du von Social Media gesprochen hast. Ne? Klar, das haben irgendwie nie nur die Jungen mittlerweile hat an sich auch eine hohe Bedeutung, um Themen zu transportieren und so weiter. Und jetzt habe ich jetzt in Vorbereitung hierzu, immer bin ich auf dein Kanal und SPD Radebeul Kanal und da sind eigentlich gar nicht so viele Beiträge. Also viel so aus dem Wahlkampf. Also ich weiß auch, dass sowas macht halt Arbeit, ne? Und ich sage jetzt mal, ein Spitzenpolitiker, der hat mit Sicherheit dann seine 1-2 Leute, die sich dann genau darum kümmern.
Neun.
Okay. Aber da ist meine Frage, hast du da irgendwelche Ideen, wie du da ran willst?
Also Kommunikation nach außen, wir sind im Ehrenamt. Und wir sind eine der kleinsten Fraktionen in diesem Stadtrat. Wir sind zu zweit und unser Ortsverein ist jetzt auch nicht der größte, gerade im Vergleich. Also man könnte jetzt auch sagen, irgendjemand aus dem Ortsverein, der jetzt kein Stadtrat ist, übernimmt die Kommunikation. Das lagern wir auch teilweise schon aus, ist aber jetzt zum Beispiel im Vergleich mit der CDU oder mit unseren westdeutschen SPD-Kreisverbänden oder Ortsvereinen überhaupt nicht vergleichbar. Also wir haben wirklich wenig Mitglieder und davon sind wenige auch aktiv. Auch der Altersdurchschnitt ist recht hoch. Und da ist es natürlich schon die große Frage, wie schaffen wir es, in die Gesellschaft zu kommunizieren? Und ehrlich gesagt sehe ich da noch eher den Auftrag bei den größeren Fraktionen, weil wir als kleine Fraktion, ne, wir haben unsere Ausschüsse, wir haben Sitzungen, wir haben Öffentlichkeitstermine. Jetzt bin ich heute zum Beispiel hier, was ja auch Außenkommunikation ist. Und dann nebenbei noch eine gute Pressearbeit zu machen, auf Social Media aktiv zu sein. Ich mache ja viel über Stories auch, die verschwinden dann ja auch schnell wieder.
Aber die kann man auch speichern. Die Frage ist immer, das klingt halt auch so, also ich verstehe das, dass bei manchen auch ein gewisser Anspruch dahinter ist, kenne ich halt auch, habe ich auch. Aber manchmal ist ja auch der Content wichtig, dass man einfach, wie das ja Peter sagt, ne, du hast mit dem mal telefoniert. Also man, du als junger Mensch weißt das ja wahrscheinlich noch besser als wir, dass man Social Media oder diese Öffentlichkeitsarbeit ja immer mit allem, was man macht, so mitdenken muss. Ne? Da macht man hier mal einen kleinen Clip oder man macht ein Foto dazu. Einfach, dass man immer mehr zeigt und zeigt, dass man sich einsetzt für die Themen, für die man steht oder dass man transparent ist mit dem, was man so tut. Ne? Und das ist ja manchmal, muss das ja gar nicht so immer so viel sein oder so anspruchsvoll. Hm. Aber halt, da muss halt was kommen. Und mir ist halt aufgefallen, dass auf dem Kanal halt die Beiträge, die sind halt größtenteils aus dem Wahlkampf. Und jetzt so in dieser Zeit, wo es jetzt wieder jetzt gesagt hast, ne, es geht los mit Stadtrat und mit den Sitzungen, mit den Aushandeln und so weiter, da ist dann halt nichts mehr. Und da denke ich so, aber das ist ja, oder halt nicht mehr so viel. Hm. Und das war so mein Gedanke, weil das ja häufig auch so, man hört es ja häufig, wenn es um Politik geht, ja, wenn Wahlkampf ist, dann kommen die alle. Und deswegen ist es auch total cool, dass wir jetzt hier sprechen, außerhalb von einem Wahlkampf, weil da ist es ja genauso wichtig, dass man sozusagen...
Da ist es eigentlich noch viel wichtiger.
Eigentlich noch viel wichtiger, ne? Mit den Leuten spricht, dass man sich zeigt und so weiter. Ne? Deswegen, also, das war einfach mal so was mir aufgefallen ist.
Ja. Also das ist mein... Ich will mich jetzt gar nicht verteidigen. Du hast
alles gut.
Es geht ja auch nie um Kritik. Ne?
Also du hast komplett recht, wenn du sagst, wir machen zu wenig. Komplett. Gerade auf Social Media. Was man immer nicht vergessen darf... wir haben, also das hier ist jetzt mein vierter Stadtratstermin diese Woche. Termin. Nebenbei beantworte ich Mails, Bürgeranfragen kriege ich viele, bin irgendwie im Austausch zu den Sachen. Vierter Termin, alles im Ehrenamt, 80-Stunden-Woche sowieso. Und muss dann nebenbei noch Pressearbeit machen. Das kriegt man auch oft gar nicht mit. Also wir verschicken eigentlich alle 1-2 Wochen irgendwie eine Pressemitteilung und haben hier was und haben dort was. Mhm. Die Sächsische Zeitung ist recht konservativ, wenn ich das so sagen darf. Und vieles von dem, was wir dort aufgreifen, was uns wichtig ist, wird, wenn nur, sehr knapp dargestellt, weil wir auch eine kleine Fraktion sind. Und zum Beispiel meine letzte Pressemitteilung von Anfang dieser Woche, die ist bisher noch gar nicht in der Sächsischen Zeitung aufgetaucht. Also da machen wir auch Arbeit, die dann einfach untergeht, muss man so ehrlich sagen. Beziehungsweise den vielleicht erst später relevant wird. Und also da gibt es also auch einen großen Teil meiner Arbeit, der gar nicht öffentlichkeitswirksam wird und auch diese Termine. Klar, ich gehe dann hin und gestern Abend war zum Beispiel Andacht, Friedensandacht zur 80-jährigen Kapitulation des NS-Regimes oder zum 80. Jubiläum davon. Und habe dann ein Foto gemacht und in die Insta-Story gepackt. Mhm. Und habe das auch repostet, glaube ich, auf dem Stadtratskanal. Und bin bei den Posts zum Beispiel eher so, dass ich mich dann doch hinsetze und dann eine Stunde oder so investiere, um das dann schicken Post hinzubekommen. Ja, ja. Das ist natürlich, also dazu muss man übrigens auch sagen, dass die SPD-Stadtratsfraktion die einzige Stadtratsfraktion ist, die überhaupt auf Social Media ist. Also die CDU, ich glaube, die AfD hat noch einen Facebook-Account. Und die CDU, glaube ich, gar keinen. So, und die AfD macht da, glaube ich, gar nichts. Also, machen...
Die Grünen sind da.
Die haben keinen Stadtratsaccount. Ich glaube, die haben einen vom Kreisverband Meißen einen. Hm. Genau, aber das muss man... Also, wir machen überhaupt schon mal was. Und dass es zu wenig ist, bin ich komplett bei dir.
Wie gesagt, keine Kritik. Es war einfach nur so... was mir aufgefallen ist. Aber ich kann den Bogen spannen, weil du vorhin erzählt hast, auch so von deinem, von dieser Grundintention her, du willst mehr über Politik reden. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, ne, also um jetzt nochmal zurück auf den Anfang zu kommen, du warst Schülersprecher im Kreisschülerrat, du warst mit engagiert oder zumindest mit dabei, so bei diesen Fridays for Future.
War ich ehrlich gesagt, ich war nur auf 2 Demos insgesamt, weil meine Schule uns das verboten hat.
Okay, aber du warst auf jeden Fall engagiert und du wolltest was machen, du wolltest dich in irgendeiner Form einbringen. Und das ist ja am Ende auch diese Form von repräsentativer Demokratie, die wir hier alle so haben. Ne? Es ist halt, Deutschland ist ja keine GmbH und wird irgendwie, ne, wir sind alle nur so ein paar Mitglieder, sondern das lebt halt vom Mitmachen. Und das ist halt total stark, dass du halt schon, ich sag jetzt mal von klein auf, dieses Gefühl hast, mitmachen zu wollen und irgendwas zu gestalten. Ne? Jetzt ist meine Frage, du warst an der Schule, Schülersprecher, und wie war das da? Du hast gesagt, du hast diesen Jugendgipfel auch mit anderen Freunden organisiert, die wahrscheinlich vielleicht auch in unterschiedlichen Parteien sind. Hattest du das Gefühl, dass du nur mit denen, die auch politisch interessiert sind, über Politik reden konntest? Oder hast du auch mit dem Teil der Jugendlichen an der Schule über Politik reden können, die das denen das jetzt am Arsch vorbeigeht eigentlich, sage ich es mal so. Darf man das so sagen?
Wir dürfen das so sagen.
Alles
sagen.
Also ich merke schon, dass in unserer gesamten Gesellschaft viele Menschen sich gar nicht mit Politik auseinandersetzen wollen, gerade in diesen Zeiten, in denen Politik ja doch sehr erhitzt diskutiert wird. Wenn ich so auch in meine eigene Familie schaue, gut, meine Familie ist doch recht politisch, aber es gibt auch einige in meiner Familie, die empfinden politische Debatten sofort als Streit. Also wenn man zwei verschiedene politische Meinungen hat, dann ist es Streit und Streit wollen wir nicht. Und ich finde, politische Debatten sind alles andere als Streit, sondern es ist ja das Aushandeln von Prinzipien, von Ideen, von Konsens auch und ist ja super, super relevant, gerade auch, wenn man sich dabei auch in andere Biografien eindenkt. Das liebe ich ja auch am Wahlkampf und wenn ich so unterwegs bin, also wenn ich jetzt diese 4 Stadtratstermine gemeint habe, dann war ich ja immer vor Ort und habe mit Menschen gesprochen und mich mit Menschen ausgetauscht. Gestern zum Beispiel eine ehemalige Mitschülerin, die aus der Ukraine fliehen musste im Rahmen durch diesen Angriffskrieg von Russland. Das ist natürlich super spannend, sich mit den Menschen auszutauschen und da zu hören, was sie für einen Freiheitsbegriff hat und so. Und das ist natürlich super relevant und trotzdem wird es oft als Streit empfunden. Und viele Menschen wollen einfach gar nicht mal so viel mit Politik zu tun haben und die zu erreichen, das ist super schwierig. Das mache ich zum Beispiel über Social Media, indem ich zum Beispiel auch Werbungen schalte und dann auch Menschen außerhalb meiner Bubble erreiche. Das ist das große Problem an Social Media, dass größtenteils Leute das sehen, die eh meiner Meinung sind. Und dadurch, dass ich Werbung schalte, eine Frau kam mal im Wahlkampf auf mich zu, hat gesagt, ich wähle AfD. Und ich habe jetzt gestern ihre Werbung da gesehen und sofort weggeschaltet. Dann habe ich gesagt, warum denn? Schauen Sie sich doch mal an, was ich da geschrieben habe. Vielleicht kriege ich Sie überzeugt. Also, dass wir alle in unseren Bubblen leben, ist schade, finde ich. Und versuche das auch zu durchbrechen, auch indem ich vor Ort bin. Hier zum Beispiel sitze vielleicht auch Menschen, die eher sagen, ich will CDU oder so. Damit natürlich erreiche, nicht unbedingt, weil ich sie überzeugen will, sondern einfach in den Diskurs kommen will. Also man kann mich dann ja auch gerne mal googeln und mir eine Mail schreiben nach dem Podcast und sagen, boah, nee, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dann bin ich ganz anderer Meinung und da antworte ich sehr gerne drauf. Es ist natürlich trotzdem schwierig, dass viele Leute einfach nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und deswegen gehe ich an die Infostände, versuche auch gerade die Schulen zu erreichen, gehe auch an die Schulen direkt, um dort mit jungen Menschen, die gerade vielleicht anfangen, sich zu politisieren, zu sprechen und auch zu diskutieren, was macht es eigentlich aus, als junger Mensch Politik zu machen. Aber versuche auf verschiedensten Wegen Menschen zu erreichen. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem, das wir heutzutage haben, dass so viele Menschen gerade in ihren Social-Media-Bubbles leben und einfach nur noch das zu sehen bekommen, sehe ich auch bei mir. Ich folge ganz vielen Leuten aus der SPD und dann werde ich den ganzen Tag bombardiert auf Social Media mit SPD-Meinungen, die ich eh schon teile. Und dann muss ich dann doch manchmal extra googeln oder so oder Sächsische Zeitung lesen, um dann auch die etwas konservativeren Meinungen zu erfahren. Und wenn man das nicht von sich aus macht, dann landet man selbst irgendwann in so einer Echokammer, aus der man nicht mehr rauskommt. Und es ist ja auch eigentlich ganz schön, wenn man den ganzen Tag nur seine Meinung hört, dann denkt man, oh, ich habe die richtige Meinung und muss sich nichts mehr mit anderen Sachen befassen. Also ich glaube, wir sollten wagen, mehr miteinander zu diskutieren. Und da bin ich immer gerne bereit zu, solange es konstruktiv ist und solange es nicht persönlich wird.
Auf jeden Fall. Gibt ja auch häufig jetzt welche, die halt so sagen, ach nee, das ist mir zu anstrengend, weil es dann häufig zu hitzig wird oder vielleicht auch zu aggressiv oder sowas, ne? Und nie so ein Miteinander austauschen und drüber nachdenken, sondern jeder irgendwie so seine Haltung hat und dann kommst du am Ende eh nie weiter und das ist dann ernüchternd.
Obwohl ich auch andere Erfahrungen gemacht habe. Also ich habe ja auch Haustürwahlkampf gemacht im Wahlkampf. Also ich bin von Haustür zu Haustür gegangen, habe geklingelt, habe gesagt, hallo, Herr Weist, bin ich.
Hast du denn die Schiss davor?
Total. Ich habe mir jedes Mal total Angst gehabt, wer der jetzt öffnet. Ich habe nur positive, also nur, ist vielleicht übertrieben, aber von den Hunderten von Haustüren, an denen ich geklopft habe, gab es 2 negative Erfahrungen. Und es gab, also gerade auch, weil Menschen damit nicht rechnen, dass wirklich so ein Politiker, den du auf dem Plakat siehst, plötzlich bei dir vor der Haustür steht, habe ich super spannende Gespräche geführt. Und das muss ich auch ehrlich sagen, ich möchte nicht mit der AfD im Stadtrat zum Beispiel zusammenarbeiten, weil das einfach Menschen sind, die so komische Werte haben, also ich finde, das sind nicht mal Werte, das ist einfach nur so ein komisches Konstrukt da im Kopf haben, das mit meinen Werten überhaupt nicht vereinbar ist und so grundsätzliche Ideen von Gesellschaft und Menschlichkeit widersprechen, dass ich mit denen nichts zu tun haben möchte. Ich kann aber manchen AfD-Wähler verstehen, wenn die sagen, okay, mir geht das hier, mir hängt das zum Hals raus, diese Politik, und es muss ich mal was ändern. Und ich gehe dann auch, also ich hatte dann im Wahlkampf auch manche Momente, wo ich dann mir auch wirklich Zeit genommen habe und gesagt habe, wo dann Leute vor mir standen, ich wähle AfD. Und ich dann bei denen am Küchentisch saß und zum Glas Wasser dann diskutiert.
Und die dich reingelassen, ja.
Und solche, also das war einmal vorgekommen. Ich hatte auch mit einer AfD-Wählerin zu tun in Riesa, für die ich dann mit einer Dreiviertelstunde habe ich mit ihr diskutiert und es war nicht hitzig. Mhm. Also wir haben uns nicht angeschrien, sondern wir haben uns ausgetauscht und am Ende erwarte ich auch nicht, dass die sofort schreien, SPD, ja, ich drehe sofort bei, aber zumindest, dass man eine andere Meinung gehört hat und nicht nur immer das hört, was man eh schon glaubt. Das ist mir wichtig und das ist auch, glaube ich, also ich bekomme ja, das ist nicht viel Geld, das sind, glaube ich, so 3 Euro die Stunde, wenn man das mal ausrechnet. Aber so ein bisschen Geld bekomme ich ja auch für mein Stadtratsmandat. Im Wahlkampf habe ich ja gar keinen Cent bekommen, aber für mein Stadtratsmandat. Und ich finde, das ist auch meine Aufgabe. Also wenn ich schon Geld bekomme für meine Arbeit, dann ist es auch meine Aufgabe, dass wenn Leute mit mir diskutieren wollen, dass ich dann auch da bin, wenn es zeitlich klappt. Manchmal ist dann so viel los in der Woche, dass ich dann erst später darauf zurückkomme. Aber das ist schon meine Aufgabe und die möchte ich auch erfüllen, weil das ist, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen verloren gegangen, dass wir miteinander diskutieren und nicht übereinander.
Hm. Aber ist es da nicht auch wichtig, also das mit den AfD-Themen auszuwägen und abzuwägen, was da die alles entscheidenden Unterschiede sind und auch diese moralischen Unterschiede einfach auch, also gerade die Leute dann einfach auch wirklich zu stellen und zu sagen, hier, das habt ihr gesagt, das ist das, was ihr uns jeden Tag versucht zu suggerieren, das haben eure Mitglieder gesagt, so ein Bullshit reden die. Ja.
Das tue ich auch, das ist ja keine Zusammenarbeit. Also ich arbeite nicht mit denen zusammen.
Nee, das geht nicht um Zusammenarbeit, sondern es geht einfach um die Kommunikation, ne? Dass man sagt, okay, wenn man argumentativ arbeitet, dass man wirklich dann immer wieder, also ich habe das jetzt mal wieder bei dem Sieber gesehen in der Anstalt, glaube ich, der hat da wieder was ganz Prägnantes gebracht. Und das finde ich sind ganz, ganz spannende Sachen. Und das sollten Politiker eigentlich auch viel öfters miteinander machen, weil das Gefühl haben die Leute ja auch, oder so die Normaldenkenden vielleicht, will ich es mal vorsichtig ausdrücken, dass gerade diese komplette Ignoranz der Altparteien, der AfD gegenüber, ja die Wähler zur AfD treibt.
Ne? Nein, glaube ich nicht.
Also das ist so ein Gefühl, wo man sagt, okay, die Altparteien streiten sich, das finden die Wähler, die sowieso unentschlossen sind, scheiße und dafür wählen die dann die AfD. Ohne sich, wie du sagst, also wie uns auch das Gefühl umgibt, dass man sagt, okay, keiner interessiert sich eigentlich wirklich mehr für Fakten, was wirklich mit den Parteien passiert, sondern es geht eben immer nur darum, was finde ich gerade scheiße, da wähle ich jetzt den anderen, der mir dort irgendwas ganz Billiges anbietet. Da wähle ich den, weil der sagt, der hat die Lösung dafür, ohne das in irgendeiner Form zu untermauern. Und da weiß ich eben nie, wie man damit umgeht. Ne? Das ist ja auch die Frage, die ich mir selber stelle. Wie geht man damit um? Poste ich jetzt alles, was ich jetzt für positiv halte, auf meiner Seite? Oder muss man das viel diffiziler machen? Aber dafür bin ich ja auch kein Politiker. Ne? Deswegen ist ja die Frage, wie machen das die Politiker, dass man sagt, okay, auch in Radebeul, man geht einfach mit offenem Visier, was ich für extrem mutig halte, auch in deinem Alter vor allen Dingen auch, so, dass man als Politiker wirklich mit offenem Visier da reinrennt und sagt, hier, das ist meine Meinung und dazu stehe ich. Ne? Das ist halt immer so eine Frage. Ich kann die Frage gar nicht richtig formulieren, weil es genau. Einfach schwierig ist.
Also wenn ich mir jetzt die Berufspolitikerin anschaue, ich finde es ist ein Spagat zwischen, oder auch in meiner eigenen Öffentlichkeitsarbeit, es ist ein Spagat zwischen Extremisten, meistens sind es ja Männer, Extremisten zu begegnen und zu sagen, das geht gar nicht. Also ich finde, wenn ich so Höcke zuhöre oder auch der Weidel zuhöre oder auch dem Chrupalla zuhöre oder auch wenn ich hier auf lokale Ebene schaue und mir einige AfD-Politiker anschaue, die haben keine Moral. Das ist also, wie die über andere Menschen reden, wie die über andere über andere Gesellschaften reden, das ist so unmoralisch, dass also ich scheue mich immer davor zu sagen, dass die eine andere Moralvorstellung haben, weil ich glaube, die haben gar keine Moralvorstellung, wenn ich denen so zuhöre. Und das auch zu reflektieren und klar zu sagen, das und das sagen die hier, das und das tun die, das sehe ich anders oder das geht nicht, das ist wichtig. Das muss man auch immer mal wieder hervorheben. Ich glaube, darüber darf es nicht bleiben. Ich glaube, ein großes Problem in den letzten Jahren war sogar, dass wir angefangen haben, uns zu sehr mit der AfD zu beschäftigen und dabei vergessen haben, dass es doch auch auf eigene Themen ankommt und dass es nicht nur darum geht, dass die AfD Kacke ist. Und da auch die eigenen Themen herauszustellen und zu sagen, dafür stehe ich, dazu gehört auch eine Abgrenzung zu Extremisten, aber auch inhaltliche Themen voranzustellen, finde ich, ist super relevant. Und das auch auf Social Media natürlich darzustellen, in der Öffentlichkeit darzustellen, ja, es ist kompliziert und ein ständiger Spagat. Und so richtig, meinen Umgang habe ich auch noch nicht damit gefunden. Für mich ist eines klar, so Leute, die so wirklich komplett anders ticken als ich und auf eine Art und Weise reden und arbeiten und auch so Interesse, also sind wir mal ehrlich, es geht ja nicht nur um Moral, sondern wenn ich mir die anschaue, das sind irgendwelche reichen Leute, also bestes Beispiel Elon Musk und Donald Trump, aber auch hier in Deutschland, die sind finanziert von irgendwelchen Superreichen und vertreten, wenn man mal in die Wahlprogramme schaut, die Interessen von Superreichen und dass die von Arbeiterinnen und Arbeitern gewählt wird, das verstehe ich einfach nicht. Also es gab auch in Nünschritz war das, hatte ich ein Gespräch, Haustürwahlkampf, habe da mit einem Mann gesprochen, wollte ihm einen Flyer in die Hand geben, hat gesagt, SPD, nee, nur noch blau. Dann habe ich gesagt, schauen Sie sich den Flyer doch mal an. Und dann, wir können ja mal drüber diskutieren. Und dann habe ich ihn so ein bisschen gelockt dazu, dass er inhaltlich mehr sagt, was er will. Und dann, er hatte auch Beispiele. So. Also er will, dass die Rentenkasse solidarisiert wird, dass dieses Zwei-Kassensystem im Gesundheitssystem abgeschafft wird. Also er hatte, ÖPNV war ein Thema für ihn. Und er hatte also konkrete Themen. Und dann habe ich gesagt, cool, genau das alles fordern wir als SPD. Die AfD fordert das Gegenteil. Und dann stockte er kurz und sagte, na, ich vertraue ich eh nicht. Und das ist auch noch ein Thema, also Vertrauen in die Politik, das muss man nochmal diskutieren. Aber dann habe ich versucht, ihm zu erklären, na ja, dann wähl doch wenigstens die Leute, die dir das versprechen und nicht die Leute, die das Gegenteil von dem wollen, was du willst. Und also das macht, also
das keinen hat Sinn. Überhaupt keinen Sinn. Das ist
aber es war keine Kommunikation möglich. Und also das ist super schwierig, da irgendwie den Weg zu finden. Und ich hoffe auch immer so ein bisschen darauf, dass ich als junger Mensch noch ein bisschen auch die Möglichkeit habe, diese alten Strukturen von wegen die ganzen Politiker, die wollen ja alle nur Geld verdienen und die da oben zu durchbrechen, weil ich gerade Niedriglohnsektor gearbeitet habe. Ich habe bisher noch, also in diesem Bundestagswahlkampf habe ich Geld verloren. Ich war am Ende im Minus mit meinem Kontostand, weil ich natürlich auch privates Geld da reingeschossen habe. Und das auch zu durchbrechen, gerade weil ich halt noch kein Berufspolitiker bin, diese Möglichkeit möchte ich gerade als junger Mensch nutzen.
Da können wir einfach mal in konkrete Sachen kommen. Das fand ich nämlich auch mal so ein bisschen visionär, wenn man sich jetzt mal, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir könnten oder du könntest in Radebeul so ohne Limit, ohne jetzt auf die Realität zu gucken, dass er sagt, ja, dafür ist jetzt kein Geld da oder so, nicht nur Themen einbringen, sondern Dinge unkompliziert machen, um hier ein besseres, ein gerechteres, ein ökologisches und ein soziales Leben hier in Radebeul zu schaffen. Einfach jetzt mal so als Insel gedacht, gar nicht mal so global, sondern einfach, wir bleiben jetzt mal podcastmäßig in Radebeul. Kann man vielleicht so sagen, ein bisschen wie brainstormen. Was würdest du denn machen? Wo würdest du denn sagen, hier, ich bin 19 Jahre alt, ich will vielleicht in 30 Jahren hier auch noch leben, das können wir dann noch besprechen. Das und das und das soll sich hier ändern.
Wo fange ich an? Nein, also wenn ich auf die konkreten Themen zurzeit schaue, dann ist es den Fahrradverkehr oder insgesamt den Verkehr insgesamt sicherer zu machen. Also ich glaube, wir haben in Radebeul ganz viele verschiedene Straßen, auf denen Fußgänger unterwegs sind, teilweise auch ohne Fußweg, auf denen Fahrradfahrer unterwegs sind, auf denen Autos unterwegs sind. Und da gibt es ja schon seit längerem den Konzept, um genau zu sein, seit 2022, dass man das so ein bisschen versucht aufzuspalten. Indem man zum Beispiel, also indem man sagt, Meißner Straße gehört den Autos und wir schaffen dafür Parallelverbindungen für FahrradfahrerInnen durch zum Beispiel Fahrradstraßen und Radwege. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema. Und okay, dazu sagen, wir wollen das durchführen. Also wir sind ja gerade Fahrradstraße, die Pestalozzi-Straße soll ja zur Fahrradstraße werden, dass man da sagt, Schleichverkehr verhindern von Autos und das wirklich für FahrradfahrerInnen und natürlich AnliegerInnen zu machen. Und Meißner Straße soll Autostraße bleiben, das dann aber auch weiterzuführen bis nach Altkötschenbroda, also Schwimmbad vorbei und dann Parallelverbindungen zu schaffen und zwischen Nord und Süden. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Also, dass gerade Menschen, die noch keinen Führerschein haben, sicher in Radebeul unterwegs sein können oder lieber mit dem Fahrrad fahren. Schwimmbad, ich habe es jetzt schon angesprochen, für mich ein wichtiges Thema. Das muss dringend saniert werden.
Geht ja aber jetzt los, oder? Ist doch eigentlich in der Pipeline.
Ja. Ich finde, das müsste schneller passieren. Wir haben die Prioritäten an einigen Stellen, finde ich, falsch gesetzt. Gerade wenn man sich den Haushalt der letzten Jahre anschaut.
Aber das ist jetzt schon wieder politisch.
Ach ja, Entschuldigung.
Ja. Ich will jetzt einfach mal wirklich so Themen sammeln, weil sonst sitzen wir eigentlich auch in 10 Jahren und dann ist wieder so, wir wollen jetzt mal einfach fiktiv. Also viel, viel, viel mehr Radwege. Ich überschlage das jetzt mal. Die Schwimmhalle.
Genau, Kinder- und Jugendbeteiligung stärken, auch institutionalisieren ist für mich ein wichtiger Punkt. Für junge Menschen wollen vor Ort irgendwie sich einbringen und das sind erste Demokratieerfahrungen. Und wenn man sich die Studienlage anschaut, dann trägt auch Kinder- und Jugendarbeit dazu bei, dass eine Stadt ein lebenswerteres Umfeld für junge Menschen, aber auch für Familien wird. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass junge Menschen hier mitsprechen können. Ich finde, wir sollten an das Thema Wohnungsbau ran. Da gibt es ja auch schon Projekte, die wirklich voranbringen, zu sagen, also wir haben ja einen Mietmarkt hier in Radebeul, der ist, sagen wir mal, kompliziert. Da zu sagen, wir wollen auch Sozialwohnungsbau schaffen für Menschen, die halt ein geringeres Einkommen haben hier in Radebeul. Wie gesagt, da gibt es Projekte. ÖPNV-Anbindung, finde ich, ist ein super wichtiges Thema, gerade wenn man in die höher gelegeneren Teile von Radebeul schaut. Also jetzt der nördliche Teil von Radebeul überhalb der Weidenberge, der ist super schlecht mit dem ÖPNV angebunden. Gerade für junge Menschen ist das ein Problem, aber eigentlich für alle Menschen. Also ich habe auch mit Rentnerinnen und Rentnern gesprochen, die gesagt haben, ich will nicht mehr Auto fahren. Und muss es aber, weil der Bus nicht kommt. So. Und dann insgesamt das Thema Straße. Also ich bin jetzt ich sitze im Stadtentwicklungsausschuss, deswegen geht es jetzt gerade viel um Stadtentwicklung, weil das mein Thema ist. Thema auch insgesamt. Wir sehen in Radebeul, dass viele Straßen marode sind, daran zu gehen. Mhm. Und das auch inklusiv zu gestalten. Schulen, finde ich, brauchen eine bessere Ausstattung. Wenn ich mir auch meine alte Schule anschaue, da müssen wir wirklich nochmal grundsätzlich auch überlegen, wie wollen wir die Schulinfrastruktur hier in Radebeul schaffen. Wir können auch jetzt mal auf das Thema Kultur und Soziales schauen. Ich glaube, was das Thema Obdachlosigkeit angeht, machen wir noch recht wenig. Aber gerade auch was Kultur angeht, sind wir eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Also wir sind ja wirklich im Vergleich auch mit anderen Städten in unserer Größe, natürlich auch durch die Anbindung nach Dresden, aber insgesamt kulturell sehr gut aufgestellt, insbesondere mit den Landesbühnen und verschiedensten Kulturvereinen in Radebeul. Ich glaube, was das Thema Jugendkultur angeht, macht ihr als Weißes Haus ja schon recht viel. Und die Maria Haberjahn macht ja auch ganz viele tolle Sachen. Und also, da gibt es auch schon Angebote oder jetzt in den verschiedenen Schulen die Ganztagsangebote. Aber ich glaube, dass wir dort auch nochmal Plätze schaffen, wo junge Menschen sich treffen können, ist für mich ein Thema, auch insgesamt Kultur inklusiver zu machen, ist eine langfristige Aufgabe, die wir hier in Radebeul haben, weil sie doch noch sehr elitär ist und da auch Angebote zu schaffen. Also solche Themen zum Beispiel.
Okay. Wo bauen wir denn das Studentenwohnheim hin mit günstigen Mieten?
Ich meinte jetzt, also ja, ich finde, Studentinnen und Studenten ziehen zu oft nach Dresden, weil sie hier in Radebeul nichts mehr finden. Ich glaube, das ist ein großes Problem. Wir haben einen fertigen Plan. Ich weiß gar nicht, ob ich davon erzählen darf, weil es passiert ja doch viel auch nicht öffentlich,
ja.
Bis es den Beschluss gibt. Also es
gibt, du musst dich hier nie in irgendwas einhalten.
Alles sonst mache ich mich hier noch straf. Also, ne, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ob das schon öffentlich ist. Also der konkrete Standort und der konkrete Plan, das weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht.
Ja, dann
aber es gibt, also es gibt auch den Plan, jetzt sozialen Wohnungsbau, also sozialer Wohnungsbau heißt ja am Ende, dass dort Menschen, die geringeres Einkommen haben, bevorzugt werden und dann natürlich auch günstigere Mieten aufgerufen werden, dass wir dort natürlich, dass, da gibt es ein Projekt, dass man dort sozialen Wohnungsbau in einer Ecke in Radebeul schafft. Und das müssen wir dringend unterstützen, wenn ich mir die Mietpreise anschaue.
Und weil du das vorhin erwähnt hattest, das fand ich auch spannend, weil das auf eurer Seite stand, mit Blick auf Wohnung, auch so den Fokus auf Obdachlose. Was ist da dein Hintergrund oder was wolltest du da verändern oder anbieten?
Also insgesamt, glaube ich, machen wir als Stadt ja schon viel und es gibt in Radebeul jetzt nicht das große Problem mit Obdachlosigkeit. Die meisten Menschen, die Obdachlosigkeit betrifft, gehen ja eher nach Dresden. Ich glaube, dort aber auch zu schauen, wie wir Obdachlosigkeit bekämpfen können, indem wir auch zum Beispiel Wiederaufnahmeprogramme schaffen. Und dafür ist natürlich der Mietmarkt bzw. der Wohnungsmarkt relevant, weil also es gibt ja diese Ideen von, also es geht ja zum einen darum, zum Beispiel die Tafel zu stärken, Essensausgaben zu stärken und irgendwie Notfallunterkünfte zu schaffen. Ich glaube, da haben wir jetzt bei Notfallunterkünften haben wir nicht so den großen Bedarf mehr. Es geht natürlich aber auch darum, die Menschen wieder ins Leben reinzuholen. Es geht ja nicht nur um die Notfallversorgung, die wir als Stadt tragen müssen, sondern es sollte uns auch darum gehen, die Menschen wieder in unsere Gemeinschaft aufzunehmen. Und da geht es natürlich auch am Ende darum, wie wir als Stadt gegen Obdachlosigkeit ankämpfen wollen. Indem wir zum Beispiel sagen, wir wollen erstmal Wohnungen schaffen und dann schauen wir wegen Arbeitsmarkt. Das ist eine große Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, gerade auch auf Landkreisebene. Und da muss natürlich erstmal ein Wohnungsmarkt da sein. Da sind wir wieder beim Wohnungsmarkt.
Ja, für Radebeul ist das ein schwieriges Thema, weil es eben gerade die Sozialstruktur ja auch wirklich Obdachlose jetzt nie. Die sitzen ja nie vorm Bahnhof und warten dort drauf, dass denen geholfen wird. Ne? Ich finde, die Strukturen in Radebeul sind schon ganz gut.
Ja.
Oftmals kommen ja Obdachlosigkeit in Radebeul eben auch durch die hohen Mieten zustande, weil eben Menschen die Mieten nie mehr bezahlen können, demzufolge in Rückstände geraten.
Ja.
Und das, dort schließt sich dann der Kreis mit dem, was du vielleicht sagst, dass man sagt, okay, es muss einfach Wohnraum geben, der eben auch wirklich für Leute, die in Radebeul angeschwemmt werden, die jetzt nie das dicke Portemonnaie haben, einfach dort irgendwo auch wohnen können.
Ne? Ja, und halt junge Leute, die, ich sag jetzt mal, von zu Hause entweder rausgeschmissen werden oder selber oder ausziehen. Einfach
auch eine eigene Wohnung haben wollen.
Also, eine eigene Wohnung haben wollen, ja, genau.
WG.
Oder die halt einfach in so einer Art Übergangsphase mal nirgendwo wohnen. Weil sie vielleicht jetzt keine Freunde haben oder keine Freunde, die sie zu Hause aufnehmen können und sozusagen eine Unterkunft brauchen, unabhängig von Eltern, Freunde. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt. Ne? Da sind wir bei diesen Notfallunterkünften, die es vielleicht doch immer mal wieder braucht. Es ist halt nie immer so, dass dann immer was da, also ständig Leute das brauchen. Aber dass es halt irgendwie sowas vorgehalten wird.
Das halten, ja. Die Stadt Radebeul hält das vor.
Ja. Da gibt es auch schon Infrastruktur.
Ja. Also,
naja, aber das ist wichtig.
Also, es ist interessant, das ist ja auch, wenn der Stadtrat sagt, okay, wir wollen sozialen Wohnungsbau vorantreiben und haben sogar Projekte im Kopf, die wir umsetzen wollen, ist ja immer auch die Frage, wer baut das dann? Ne? Wer kann sich das leisten, das zu dem Preis dann zu bauen? Wir wissen ja, dass Bauen im Moment ja auch ein extrem teures Hobby ist. Ne?
Für sozialen Wohnungsbau gibt es Bundesförderprogramme.
Genau. Aber das ist ja auch dann eben wieder eine Zeitfrage, wie schnell kann das umgesetzt werden? Ne? Wann kommen die Fördermittel? Wie kann ich die? Das ist schon ein langwieriger Prozess. Und da glaube ich, also da will ich nie pessimistisch sein, aber da vermute ich mal, dass wir da noch sehr viel Arbeit vor uns haben.
Auf jeden Fall. Das ist eher eine bundespolitische Sache. dass wir irgendwie, also das Bauen, ich finde es ja gut, es gibt diese Bundesförderprogramme für sozialen Wohnungsbau. Ich finde, die sind nicht ausreichend. Und überhaupt die Bundesförderprogramme für kommunale Strukturen könnte man nochmal grundsätzlich diskutieren. Aber in dem Sinne ist es nicht, es ist schwierig so. Und das verlangt ja auch, wenn wir, Stichwort Bürokratie natürlich, ne, man muss erstmal irgendwie zig Sachen machen und zig Träger öffentlichen Interesses, wie es dann heißt, anfragen, was die dazu meinen und so. Und das sind natürlich Themen, die ja auch eine Stadt lähmen, teilweise ja auch zu Recht gefordert werden oder zu Recht relevant sind. Also das sind, wo wollte ich hin? Ich wollte nochmal klar machen, dass wir da vorankommen müssen und irgendwann halt anfangen müssen. Mit sozialem Wohnungsbau oder beziehungsweise wir haben ja auch sozialen Wohnungsbau in Radebeul, aber da auch vorankommen müssen.
Das wird.
Hatte ich denn die Zeit jetzt, wo du in diese ganzen Strukturen reingewachsen bist, reingelaufen bist von Stadtrat, Verwaltung, Bundestag, wo du gesagt hast, ne, dann machst du dein FSJ. Hat dich das schon irgendwie verändert? Weil du bist ja, also man ist ja als junger Mensch vielleicht schon noch mehr revolutionär, als wie du es gesagt hast, wenn man halt schon 25 Jahre im Stadtrat sitzt. Hat dich diese kurze, intensive Zeit schon irgendwie so verändert oder ein bisschen abgestumpft? Oder was bist du eigentlich für ein Typ? Also bist du so, gehst du da revolutionär rein? Oder bist du schon eher so ein, wie kann man das jetzt sagen?
Bist du ein Fidel Castro oder?
Ja, genau. Also es ist natürlich schwierig, das jetzt von mir jetzt zu erklären. Also ich kenne das ja auch aus der SchülerInnenvertretung schon. Das ist ja an sich eine Lobbyorganisation. Schülervertretung ist, wir haben dann die 300.000 SchülerInnen aus Sachsen vertreten und auch auf Bundesebene. Oder jetzt als Schülersprecher die 600 sind es, glaube ich, am Lößnitz-Gymnasium und haben dort uns eingesetzt für die Interessen der Schülerinnen und Schüler. Und jetzt meine Nachfolger machen jetzt gerade auch die Erfahrung, die kommen natürlich auch auf mich als Stadtrat zu und haben hier das Thema und dort das Thema, es dauert ewig. Ne? Und dann denkt man so, ja, ich habe hier ein Projekt, das können wir in 2 Monaten schaffen. Und dann dauert es doch 2 Jahre, weil die Mühlen einer Demokratie mahlen halt einfach langsam. So, man kann sie etwas verschnellern und das sollte auch eine bundespolitische Aufgabe sein und auch eine von uns als Stadtrat. Es geht auch darum, wie wir als Stadtrat zusammenarbeiten. Aber das ist grundsätzlich, dauert es halt einfach seine Zeit und das hat mir schon die SchülerInnenvertretung gelehrt. Trotzdem, ich glaube, mein ehemaliger Schulleiter war oft genug genervt, wenn ich mir wieder bei ihm rumgesessen habe und irgendwas gemeckert habe. Und ich finde, gerade als junge Menschen sollten wir uns diesen, ich will es jetzt nicht revolutionär, ich habe in Geschichte mal gelernt, Revolution heißt immer auch was mit Waffengewalt. So weit würde ich nicht gehen bei mir, aber schon, dass wir, oder gerade, dass wir als junge Menschen eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe haben, nämlich auch einfach dort auf die Probleme, die wir als Gesellschaft haben, nochmal ganz besonders zu zeigen und diesen Aushandlungsprozess einfach mal auch voranzutreiben, weil ich merke das bei meinen KollegInnen im Stadtrat, die seit wirklich 25 Jahren in diesem Stadtrat sitzen, das ist einfach, ne, das ist dann irgendwann Alltag und da nimmt man dann manche Probleme, die es gibt, einfach nicht mehr so richtig wahr, weil ich mache das ja schon seit 25 Jahren so und so weiter und dass dann mal eine junge, andere Perspektive kommt und sagt, Moment mal, man kann das doch viel, viel besser machen oder so. Ich glaube, das ist wichtig und auch wenn ich manchmal ein bisschen stelzig vielleicht klinge, versuche ich doch auch immer noch mal anders zu denken und wenn ich einem, also ich versuche es so zu machen, dass ich lange über meine Position mir Gedanken mache und mit verschiedenen Menschen drüber spreche und wenn ich dann aber eine Position habe, die ich mir so gebildet habe, dann versuche ich da schon, mich wirklich für einzusetzen und gehe dann auch mit etwas Kampfeslust daran und versuche da irgendwie dann.
Das haben wir bei so einem quatschen mit dem Obey dieser ersten Runde ja schon gemerkt, da warst du ja sehr aktiv.
Genau.
Die Frage wäre, wie kann man diese Aushandlungsprozesse oder welche Methoden kann man da reinbringen, dass man die vielleicht auch ein bisschen komprimieren kann und damit auch verkürzen, weil ja auch bei jungen Menschen, ne, ist es ja häufig das Gefühl, die haben eine Idee, wie du es ja selber sagst, und dann sagst du schon aus deiner Erfahrung jetzt, na, das kann halt ein bisschen dauern. Und das versteht man als junger Mensch wahrscheinlich genauso wenig wie als Erwachsener. Auch wenn es dazugehört und Demokratie oder Aushandlungsprozesse natürlich mehr Zeit brauchen, als wenn einer sagt, basta, so machen wir es. Ja. Aber trotzdem könnte man ja daran, man muss ja nicht dran festhalten, sagen, naja, das dauert halt einfach seine Zeit. Wie kann man das vielleicht auch irgendwie beschleunigen? Wie kann man manche Strukturen schaffen, dass manches vielleicht auch schneller oder bestimmte Ideen, ob jetzt nur von jungen Leuten oder von Ideen, die aus Stadtratsmitgliedern kommen, dass man das irgendwie schneller hinbekommen kann?
Also ich finde, wir sollten über die Langwierigkeit von Prozessen nicht komplett negativ reden. Ich finde die, das hast du ja auch schon gesagt, die haben ja auch was Positives, nämlich dass verschiedene Meinungen gehört werden und nicht eine
natürlich,
Person
natürlich
durchzieht, und sondern diese Langwierigkeit kommt ja auch davon, dass verschiedenste Menschen, verschiedenste Organisationen ihre Meinung sagen, dass man auch prüft. Ich finde, das ist auch gerade jetzt auf Bundesebene, wenn die CDU sich hinstellt und sagt, wir wollen jetzt hier erstmal alle Berichtspflichten abschaffen. Berichtspflichten sind ja auch gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer da. Also zu sagen, hier, das ist jetzt du musst jetzt nachweisen, dass deine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht zu viel arbeiten, nicht zu viele Überstunden machen, die Arbeitszeiten nicht überreizen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Aber man muss natürlich trotzdem schauen, dass es noch in einem Verhältnis ist. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass, wenn ich so auf manche Prozesse schaue, die so geschehen, die Verhältnisse zwischen dem, was gemacht werden könnte und dem, was passiert, nicht mehr okay sind.
Ja, da steht die Bürokratie ist ein großer Baustein, ne?
Genau.
Was ja immer alles sagen, ja, der kostet viel Zeit. Das steht in jedem Koalitionsvertrag, irgendwie, ja. Bürokratieabbau. Jetzt sieht man natürlich auch in Amerika, was Bürokratieabbau radikal gedacht auch sein kann. Ne?
Das Schlechte ist, ne?
Ja, ja, eben.
Das ist ja auch was Positives, hat das ja.
Also deswegen ist halt so dieses Maß zu finden, da manche Prozesse vielleicht schneller voranzubringen und trotzdem dieses, dass viele mitreden können, dass man, dass Meinungen erhört werden, dass man vielleicht doch mal dagegen klagen kann oder sowas. Ne? Das sind halt alles so Dinge, die kosten halt Zeit, die sind auch wichtig. Aber manchmal ist es vielleicht, am Ende ist es vielleicht auch nur eine Geldsache, ne? Dass man sagt, ja, es ist ja, Aushandlung findet ja oft statt, weil das Geld nie da ist. Ne? Dann gehen Sie nach Dresden, hatten wir im letzten Podcast schon so mit der Brücke. Wenn das Geld jetzt da wäre, dann würden manche Prozesse wahrscheinlich einfach viel, 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 viel schneller gehen.
Ja. Also Bürokratie, ne? Also ich finde es immer, es ist schwierig, wenn man das radikal kürzen will, weil einiges ist auch wichtig. Das können wir aber als Kommunalpolitiker natürlich nicht so wirklich. Und auch das Thema Haushalt, also wir haben in Radebeul das Glück, dass wir noch einen recht okayen Haushalt haben und der noch im Plus ist. Allein, dass das positiv ist. Ne? Also es gibt insgesamt, wenn man sich das anschaut, in Sachsen machen die meisten Kommunen Minus jedes Jahr. Also nicht im Haushalt, sondern auch in dem, wenn man sich den Wert der Kommune anschaut, um es mal einfach runterzubrechen, dann machen viele Kommunen in Sachsen einen Minus im Jahr. Und wir sind noch ganz gut dabei als Radebeul. Trotzdem heißt es natürlich aber auch, dass die Schwimmhalle nicht sofort saniert wird, wenn sie saniert werden soll, sondern dass ein paar Jahre dauert. Das liegt auch daran, dass wir falsche Prioritäten gesetzt haben als Stadt. Aber das ist natürlich ein großes Problem. So. Und das ist auf jeden Fall ein Thema. Ich finde, es geht auch um Strukturen. Also gerade wenn ich habe mich jetzt in der letzten Woche insbesondere mit Kinder- und Jugendbeteiligung beschäftigt, habe da jetzt eine umfangreiche Anfrage an die Radebeuler Stadtverwaltung geschickt. Wir als Stadträte haben ja die Möglichkeit, Anfragen an die Stadtverwaltung oder beziehungsweise an den Oberbürgermeister zu stellen. Und will jetzt einfach mal wissen, was wir eigentlich in dem Rahmen machen schon, weil ist ja wenig darüber bekannt, was die Stadtverwaltung, der Oberbürgermeister in Sachen kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung eigentlich schon so machen und da auch mal zu schauen, gibt es denn schon Strukturen in der Stadtverwaltung, was ja wenige wissen, die extra sich an Kinder und Jugendliche, also gerade wenn wir darüber sprechen, dass Kinder und Jugendliche sich in unserer Stadt einbringen wollen, dann müssen ja auch irgendwie die Strukturen in der Stadtverwaltung klar sein. Dann muss das heißen, dass wir irgendwie einen Leitfaden haben, dann muss es irgendwie eine Ansprechperson geben, die da auch vermitteln kann und die vielleicht auch, und das fordern ja gerade auch Unterstützer, oder das fordern ja auch gerade die Jugendverbände, dass man da eine unabhängige Stelle hat, die die Jugendlichen auch unterstützt und berät und nicht vom Oberbürgermeister gesagt bekommt, wimmel das mal ab, sondern auch für die Jugendlichen da ist. Und ich gehe davon aus, dass es das in Radebeul noch nicht gibt. Und ich glaube, da müssen wir dringend ran, damit jugendliche Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Demokratie auch Selbstwirksamkeitserfahrungen machen. Das beginnt damit, dass beim Jugendgipfel gefordert wurde, wir wollen ein Volleyballnetz in Radebeul und am Lößnitzbad. Und dann bin ich dann also es ist nicht Stadtverwaltung, sondern das wird von einem städtischen Betrieb geführt, das Lösungsbad. Ich habe gesagt, hier ist es möglich, ja klar, machen wir ab nächstem Sommer. Schauen wir mal, ob es kommt, aber es wurde mir versprochen. So. Und das ist ja eine Form der Selbstwirksamkeit. Oder dass man sagt, hier, dort das Verkehrsschild, das muss umgesetzt werden. Hatte ich jetzt letztens eine Bürgeranfrage von einem jungen Menschen, weil ich als Radfahrer mich da unsicher fühle, bin dann zur Stadtverwaltung gegangen, habe gesagt, kriegen wir das hin, kam zurück, ja, machen wir. Und also das sind nur Kleinigkeiten. Mhm. Aber das ist auch super wichtig, dass junge Menschen sagen, okay, ich kann mich in diese Gesellschaft einbringen, ich kann meine Ideen einbringen, dass wir bei den großen Konzepten, bei den großen Diskussionen, bei auch wenn wir darüber diskutieren, wie wollen wir Kinder- und Jugendbeteiligung in Radebeul machen, dass das ein bisschen länger dauert, das ist ja auch okay. Aber dass wir zumindest in den kleinen Fragen schneller vorankommen, dafür braucht es gute Strukturen, gerade für Kinder und Jugendliche, weil die oft noch nicht so weit sind, dass sie, also wenn ich jetzt an gerade Kinder denke, die eine Idee haben für Radebeul, die sind ja auch relevant, die werden jetzt nicht sagen, okay, ich rufe heute Abend mal bei dem Bereichsleiter für Verkehr in Radebeul an und bringe da mal mein Thema an. Da braucht es andere Strukturen. Zum Beispiel auch über uns Stadträte. Also dafür sind wir ja auch da. Deswegen sind mir auch diese BürgerInnen-Anfragen wichtig. Ich habe jetzt auch eine Telefonnummer, wo man mich anrufen kann. Und das ist mir schon wichtig, dass Leute da einfach anrufen können und sagen können oder mir eine Mail schreiben können und sagen können, hey, das ist mein Thema. Und dann beraten wir darüber. Es heißt nicht immer, dass ich dann an vorderster Front dafür kämpfe, weil ich vielleicht auch das für nicht so relevant finde oder eine andere politische Meinung vertrete. Das ist ja auch okay. Aber zumindest so drüber zu diskutieren und Möglichkeiten aufzuweisen, wie man das einbringen kann, das ist auch meine Aufgabe am Ende.
Ja, aber so ganz diese ganz kleinen, konkreten Sachen, das fand ich schön, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast, das ist wahrscheinlich was man wirklich mehr nach außen tragen kann, weil das sind ja die ganz konkreten Sachen, die manchmal auch so unkompliziert sind, ne? Wenn du jetzt sagst, ne, mit dem Netz oder mit so einem Schild und die Stadt sagt, ja, das sehen wir ein und das versetzen wir jetzt halt die 2 Meter oder so, keine Ahnung. Das sind jetzt eigentlich banale Sachen, aber das sind ja eigentlich gute Beispiele von, ja. Mir fällt was auf und das würde das ja auch fördern, dass sich mehr beteiligen und sagen, hier, mir fällt das auf, hier fehlt ein Mülleimer in dem Park, hier gibt es nichts, wo man irgendwas wegwerfen kann oder hier wurde, keine Ahnung, der Rasen ja schon ewig nicht gemäht, was, ja. wer pflegt denn das oder sowas, ne? Dass man einfach so solche Dinge auch mehr nach außen trägt, dass dann auch was getan, also dass in solche Anfragen nicht nur wahrgenommen werden, sondern dann auch umgesetzt werden.
Ja. Das ist ja auch ein Punkt, also ich habe ja auch diese Telefonnummer mir eingerichtet, auf der ich auch wirklich, am Wochenende mache ich dann meistens dieses Handy aus, aber also es ist mein altes Handy, das mir irgendwann mal runtergefallen ist, ehrlich gesagt, und deswegen eigentlich nicht für nichts mehr zu gebrauchen ist, außer für Telefonate. Und da dachte ich mir, das ist doch perfekt und habe dann eine neue SIM-Karte gekauft für und nutze jetzt dieses Telefon, um einfach auch erreichbar zu sein. Menschen können mich anrufen, mit mir besprechen. Es wird auch okay gut genutzt. Ist manchmal auch ein bisschen für mich schwierig, weil ich natürlich nicht ständig ans Telefon gehen kann. Das ist mir schon wichtig, da auch da zu sein für die Menschen und aus diesem Meckern rauszukommen, was ich ja auch, also das kann ich auch sehr, sehr gut, irgendwie rumzumeckern und zu sagen, das ist doof. Aber in so eine Selbstwirksamkeit zu kommen, auch wenn es lange dauert und manchmal auch Jahre dauert, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt dafür ein, dass es zum Beispiel eine gute Kinder- und Jugendbeteiligung in Radebeul gibt, dafür habe ich einen Jugendgipfel gemacht, wiederhole das wieder, wurde in den Stadtrat gewählt. und stelle jetzt eine Anfrage und dann diskutiere ich darüber und dann mache ich nochmal was und dann am Ende kommt vielleicht ein Konzept, ein Beschluss, irgendwas raus. Und das dauert seine Zeit, aber gerade bei den großen Fragen sich auch einzubringen, aber auch bei den kleinen Sachen. Das ist mir wichtig, weil ich glaube, wir meckern zu viel über Politik und wir machen zu wenig Politik, weil Politik, das kann jeder machen. Und das ist ja nicht nur, also ich bin ja auch kein Berufspolitiker und mach Politik. Und dass ich jetzt in den Stadtrat gewählt werde, also wir haben ja auch viele Menschen, die nicht im Stadtrat sitzen bei der SPD und die trotzdem sich politisch engagieren und eine Veranstaltung organisieren oder eine Demo oder
unterwegs
sind. Das fände ich cool, wenn wir da, also wir haben im Vergleich auch mit Westdeutschland, haben wir eine sehr geringe Parteizugehörigkeit hier in Ostdeutschland. Das ist ja auch okay, wenn man sagt, ich will keiner Partei beitreten, aber zumindest, wenn man so ein bisschen Zeit hat, finde ich das immer cool, einfach auch wenigstens mal, wenn einem was auffällt, nicht nur drüber zu meckern, sondern dann bei mir anzurufen und zu sagen oder eine Mail zu schreiben und zu sagen, hey, was können wir da machen, wo kann ich mich da einbringen? Nicht mach mal, sondern wo kann ich, das finde ich auch immer schwierig, weil ich habe ja jetzt schon erzählt, sehr viel zu tun und aber ich bin da gerne dabei, dann zu unterstützen und so mitzudiskutieren und im Notfall auch zu machen. Oder nicht nur im Notfall.
Wo studierst du denn zukünftig Jura? Bist du dann hier irgendwie noch in der Nähe oder musst du dann
weg? Auf jeden Fall in der Nähe. Nee, also ich bin ja jetzt schon öfters beruflich in Berlin und das heißt viel pendeln. Und das heißt dann, dass 4.30 Uhr morgens der Zug kommt und dann geht es abends wieder nach Radebeul zurück.
Du fährst jeden Tag hin und zurück?
Nicht jeden Tag. Okay. Manchmal übernachte ich dann auch in Berlin. Und heute zum Beispiel bin ich hier. Und also das ist auch das Schöne an meinem Job, dass ich viel Homeoffice machen kann. Mhm. Und das würde natürlich eine spannende Frage mit Studium, aber das würde dann natürlich auch bedeuten, dass ich pendel und viel hier in Radebeul unterwegs bin. Und nebenbei, Jura kann man ja leider nicht mehr in Dresden studieren.
Ah, okay.
Aber vielleicht Leipzig ist ja gut angebunden und dann, mir da, das heißt ja auch, Stadtratsarbeit ist ja auch wirklich viel Mails schreiben, Sachen lesen und das kann man ja auch im Zug sehr gut. Also so diesen Teil der Stadtratsarbeit verlege ich jetzt gerade oft in die Pendelzeit. Oder halt, wie gesagt, mein Büro hat schon gemeckert, dass ich viel im Homeoffice bin.
Das klingt aber alles schon ganz schön erwachsen.
Oh Gott, es ist, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist, weil eigentlich will ich mir ja doch so ein bisschen noch dieses, also ich habe das auch gemerkt und ich glaube, deswegen kann ich mir in den nächsten Jahren auch keine Berufspolitik vorstellen, weil ich, also meine Freunde teilweise, meine engsten Freunde irgendwie teilweise wochenlang nicht gesehen habe und irgendwie nur unterwegs bin und dann mir ja auch diesen Sprech auch übernommen habe von meinen Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich manchmal ein bisschen die Sorge, dass dann dieses Jungsein, auch diese Erfahrung vom Jungsein verloren geht. Deswegen muss ich da die nächsten Jahre mal ein bisschen aufpassen. Bin gestern Abend nicht in den Club gegangen, weil ich dachte, heute Podcast, da kann ich, wenn ich verkatert ankommen.
Das wäre uns egal gewesen.
Ja. Ich war gestern noch lange weg.
Ich weiß nicht, ob das so schön für eure Zuhörer gewesen wäre.
Es geht ja einfach darum zu sagen, okay, wir bilden das einfach ab, wie es ist. Ja. Und wenn du sagst, okay, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass du sagst, du musst für dich diese Freizeit dir nehmen, einfach das ganz bewusst, diese Freizeit dir schaffen, dann musst du es auch machen. Ne? Das würde jeder andere zu uns auch sagen. Du musst das für dich rausfiltern, was wichtig ist und was nie wichtig ist. Ne? Was mir noch mal so durch den Kopf gegangen ist, vielleicht zum Ende zu, was könntest du dir vorstellen, um Radebeuler-Jugendliche jetzt, die so im Alter zwischen, ich sag mal, vielleicht fängt politische Bildung schon mit 11 an, vielleicht auch schon mit 10, ich weiß nicht wo.
Die geht mit 0 los.
Also mit 0 los, bevor, wenn man sagt, okay, dass die sich dann im Prinzip für Politik oder für die Themen, ich will es gar nicht Politik nennen, für die Themen, für ihre eigenen Themen sich einsetzen. Hm. Wie kann man denen das, diese Frage stellen wir uns ja vielleicht ein Stück weit auch immer, wie Jugendbeteiligung, wie du schon sagst, ja, das klingt zwar schön, gerade, ja. Aber was ist Jugendbeteiligung und wie kann ich die Leute davon überzeugen, sich zu beteiligen? Weil wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja eine ganz schwierige Herausforderung. Ne? Junge Leute wollen ja auch nicht unbedingt jetzt permanent beteiligt werden.
Ja.
Die wollen einfach an der Elbe sitzen, wollen ganz entspannt einen Arm verbringen und sich politisch zu beteiligen, um für sich selber und für die nachfolgenden Generationen was rauszuholen. Diesen Schlüssel, wirst du Uni haben, logisch. Aber was denkst du, was man tun müsste?
Also zu dem Altersthema, ich finde, das geht mit null los. Ich wurde letztens von dem Kindergarten angefragt, ob ich dort mal vorbeischauen will und mit denen über Politik diskutieren will. Das ist dann natürlich super niedrigschwellig und da diskutieren wir jetzt noch nicht über die Mindestlohnerhöhung oder so. Aber da beginnt es ja zum Beispiel, dass man dann sagt, hey Leute, wir müssen irgendwie die Wand neu streichen und wir würden gerne mal eure Meinung wissen, welche Farbe ihr haben wollt. Also mit so wirklich Erfahrungen, ne, dann muss ich mit meinen anderen Kindergartenkindern darüber diskutieren, welche Farbe wollen wir denn jetzt? Und also das sind so erste Erfahrungen und wenn man dann eine Mehrheit findet, dann wird die Farbe auch umgesetzt. Und das sind so Selbstwirksamkeitserfahrungen. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass junge Menschen so die Erfahrung machen, ich kann mich in diese Gesellschaft einbringen, meine Stimme wird gehört. Und ich kann vielleicht sogar was verändern, wenn ich eine gute Idee habe.
Das ist ja der Punkt, ne? Das ist auch, was ich auch sehe, dass man sagt, okay, wie du es jetzt sagst mit dem Kindergarten, da fand ich ein sehr gutes Beispiel. Die können sich jetzt für irgendeine Farbe entscheiden oder für wie soll die Farbe, sollen die Trinkbecher haben. Und das wird dann auch zeitnah umgesetzt.
Ja.
Das ist der entscheidende Punkt, also denke ich.
Auch. Aber da kann ja keiner klagen. Na, da sind die Aushandlungsprozesse ja relativ kurz. Es gibt wahrscheinlich schon im Vorhinein ein gewisses Budget. Die wissen, alles klar, unsere Gruppe hat 100 Euro. Das reicht auf jeden Fall für ein, zwei Farbeimer. Und damit, das ist ja das, was ich halt meine, ne? Dass du gewisse Strukturen schaffen kannst, um Aushandlungsprozesse, die ja trotzdem stattfinden sollen, zu verkürzen. Ja. Und da heißt es, für bestimmte Vorhaben, die vielleicht jetzt nie super teuer sind, haben wir ein gewisses Budget einfach vorhanden. Und es braucht natürlich dann auch diese Räume, also dort ist es jetzt halt der Kindergarten, bei Jugendlichen, die brauchen vielleicht einfach auch den Raum, wo die das dann umsetzen können. Ne? Und das sind so ein paar Sachen.
Da, wenn ich dort einhaken darf, also ich habe ja schon vor Jahren den Vorschlag gemacht, Jugendbeteiligung zu institutionalisieren. Jugendparlament, Stichwort. Es muss ja nicht heißen, dass die gewählt werden, sondern einfach, dass man einen Raum schafft. Einmal im Monat zum Beispiel treffen sich Jugendliche, die eine Idee haben und können sich einbringen. Und dann haben die ein jährliches Budget. Ich habe damals, glaube ich, 5.000 Euro. Dass man dann sagt, okay, 5.000 Euro habt ihr im Jahr als Budget, da kam schon die ersten Stimmen. Also viel zu viel, wenn ich mir anschaue, dass wir irgendwie 70 Millionen, glaube ich, Haushalt haben. 5.000 Euro ist da relativ wenig. Da zu sagen, ihr habt dieses Budget im Jahr und könnt es für eure Projekte, für eure Ideen ausgeben, ich glaube, das ist super wichtig, weil damit verkürzt man die Aushandlungsprozesse. Und zum anderen, also neben der Selbstwirksamkeit, auch Bildung super wichtig, also zu zeigen, du kannst nicht ankommen und die Erwartung haben, dass deine Meinung zu 100% durchgesetzt wird. So funktioniert Demokratie nicht. Das kann man in der Schule zeigen, das kann man aber auch in Kommunalpolitik zeigen. Ich fände es auch mal cool zu sagen, hey, das machen ja auch andere Städte. Wir bieten an, dass man einmal im Jahr so Planspiel Stadtrat macht. Und dann sitzen wir Stadträte mit dabei und dann können sich Jugendliche, sind dann für einen Tag Stadträte und sollen dann fiktiv, macht ja der Landtag und Dresden, der Stadtrat machen das, glaube ich, ja zum Beispiel. Also, dass man einfach mal auch diese Erfahrung hat, was heißt es denn eigentlich, so zu diskutieren und so weiter. Genau, und am Ende heißt es für mich auch, dass man AnsprechpartnerInnen auf Augenhöhe hat. Und das habe ich gemerkt, als ich in Stadtrat gewählt wurde, da gab es, also ich sitze manchmal mit Freundinnen, ich verrate jetzt nicht wo, aber irgendwo in Radebeul rum mit einem Bierchen und dann sagen die Freundinnen oder dann sind auch mal andere Leute dabei, die ich jetzt noch nicht kenne und vom Luisenstift und von Coswig und so weiter und dann sagen die mal, hey, hier du Leonard, das ist mir letztens aufgefallen in Radebeul, wie kann man das denn ändern? Und dann sitzt man bei einem Bierchenabend zusammen und diskutiert darüber. Und ich glaube, das ist super wichtig, dass man da auch diesen Austausch hat, auf Augenhöhe und auch, also klar, wir wollen jetzt als SPD auch eine Bürgersprechstunde anbieten, aber sind wir mal ehrlich, wie viele junge Menschen sagen, ich gehe zu dem 60-jährigen Stadtrat in seine Bürgersprechstunde, um mein Thema vorzubringen. Ich bekomme viele Nachrichten auf Social Media per Direktmessage, wo dann halt Leute sagen, hier Leonard, das und das ist mir ein Anliegen oder auf WhatsApp oder wie gesagt auch auf meinem Handy oder halt Leute, die mich einfach auch im Straßenbild treffen. Also es kam zum Beispiel letztens ein junger Mensch auf mich zu, hat gesagt, ich höre super gerne Techno, aber ich habe wenig Möglichkeiten, in Radebeul Techno zu hören. Und deswegen habe ich die Idee, eine Techno-Demo zu machen. Dann habe ich gesagt, geile Idee, mach das. Ich unterstütze dich. Wir kriegen das bestimmt organisiert. Und jetzt diskutiert der gerade und versucht, MitstreiterInnen zu finden. Mal schauen, was draus wird. Aber da auch AnsprechpartnerInnen zu haben, das muss ja nicht nur ich sein. Gut, ich bin jetzt der jüngste Stadtrat und so, aber eigentlich auch in der Stadtverwaltung jemanden zu haben, der da AnsprechpartnerIn ist, das ist super wichtig. Und ihr seid ja auch AnsprechpartnerIn für junge Menschen. Und ja auch eher noch auf Augenhöhe. Ne? Also wir duzen uns jetzt und ihr seid ja auch schon länger. Ich habe letztens vom Noteingang ein kleines Geschichtsbuch gelesen und da einen sehr jungen Peter, ein Foto von einem sehr jungen Peter entdeckt.
Gab's auch mal?
Nein, aber also das ist ja auch noch mehr auf Augenhöhe als bei jetzt diesen 60-jährigen Stadträten. Und ich glaube, solche Angebote sind super, super wichtig. Auch, und das muss man ja auch altersgruppengerecht gestalten. Also mit den 12-jährigen Fünftklässlern werde ich mich jetzt ganz bestimmt nicht auf ein Bierchen abends treffen, um da über Kommunalpolitik zu sprechen, sondern das sind natürlich nochmal andere Altersgruppen, die man auch anders erreichen muss.
Ja.
Politik ist ein bisschen, bleibt ein weites Feld.
Ja, gut gesagt.
Also das finde ich, also ich finde es hervorragend, dass junge Leute im Stadtrat sitzen, jetzt insbesondere du, ne? Das finde ich wirklich gut, auch dass du die Bereitschaft gezeigt hast, das zu tun. Wie auch immer sich das weiterentwickelt, ne? Das werden wir ja beobachten können. Ne? Und deswegen war es uns auch wichtig, nie nur dazu sagen, wir laden dich vor der Wahl mal ein, sondern es war eben auch, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auch nach der Wahl einfach mal gucken, wie das weitergeht. Ne? Und um dich auch zu motivieren und zu sagen, ja, du musst auch vor Ort sein, und das habe ich keinen Zweifel, dass es bei dir ist, aber wir als Jugendarbeiter oder als Sozialarbeiter in Radebeul kommen uns da manchmal schon auch, wie sage ich das, also das interessiert niemanden, was wir da machen. Ne? Da haben wir ein bisschen Kontakt mit der Stadtverwaltung, so mal der ein oder andere Stadtrat kommt, die Stadträtin kommt mal vorbei und quatscht mal mit uns kurz oder so, aber an sich verpufft das immer wieder. Ne? Und insofern, wenn es da jetzt wirklich jemand gibt im Stadtrat, der...
Du meinst den regelmäßigen Kontakt?
Na, regelmäßig Kontakt. Einfach so, dass man immer wieder mal so im Austausch ist. Aber auch im Austausch mit Jugendlichen, die über uns hinaus, ne? was du jetzt, den Kontakt, den du jetzt vielleicht halten kannst. Ne? Da gibt es interessierte Stadträte und Stadträtinnen, Namen will ich jetzt keinen nennen, die sind auch an Jugendthemen interessiert, aber die haben aufgrund ihres Alters gar nicht den Zugriff zu den Jugendlichen. Also die können mit denen gar nicht im Kontakt bleiben. Und deswegen ist es ja umso wichtiger, dass es eben diese niederschwellige Kontaktaufnahme auch gibt, ne? Und trotzdem ja schon ein interessantes Gremium. Stadtrat ist ja ein interessantes Gremium für die Stadt. Ne? Und da bist du eben nahe dran. Und das solltest du weiter intensivieren, so dass das wirklich immer im Gespräch bleibt, auch mit einer 8-Stunden-Woche.
Nein. Also ich bin da immer gerne zu allen Schandtaten bereit und gerne auch dabei. Wie gesagt, den Jugendgipfel, das kann ich ja schon mal, also habe ich ja letztes Jahr schon versprochen. Da bin ich jetzt auch schon in Vorabsprachen, will das auch wieder parteiübergreifend mit den jungen Menschen, die irgendwie kommunalpolitisch aktiv sind, überparteilich auch wieder initiieren, weil ich fand, das war letztes Jahr eine sehr gute Veranstaltung, dieses Jahr auch thematisch mal ausrichten und mal auf die nächsten Jahre im Stadtrat zu schauen. Will ich jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das ist mir wirklich ein Anliegen und da auch unterwegs zu sein. Vielleicht noch ein Gedanke ganz zum Schluss. Einfach auch, wenn junge Menschen diesen Podcast hören, wovon ich mal ausgehe, ich finde Kommunalpolitik oder auch für die älteren Menschen, Kommunalpolitik ist eigentlich die alltäglichste und unmittelbarste Erfahrung, die wir machen. Also klar, ja. Bundesgesetze sind auch wichtig und die erfahren wir auch täglich, spätestens wenn wir auf Arbeit gehen oder in die Schule und dann die Schulpflicht haben. Aber wenn man so wirklich durch Radebeul läuft, dann ist ja eigentlich Kommunalpolitik eher noch das, was man erfährt, so wirklich unmittelbar. Und ich glaube, das ist in Berlin, wird das manchmal vergessen, in den Debatten, in den gesellschaftlichen Debatten. Also wenn wir gerade auch darüber sprechen, dass sich junge Menschen in extremistischen Parteien zusammenfinden, dann wird viel zu oft über Social Media geredet und viel zu wenig darüber, wie marode unsere Schulen sind, wie verkehrsunsicher die Städte sind und dass bei Kürzungen so zuallererst beim Jugendhaus gekürzt wird. Ich glaube, das nährt viel, viel stärker den Extremismus als Social Media. Social Media ist da bestimmt nicht, also ist da auch ein wichtiger Faktor, aber nicht nur. Ich glaube, dass wir wirklich mehr als Gesellschaft auch über Kommunalpolitik diskutieren sollten und uns als Gesellschaft dort auch stärker noch mit einbringen sollten, weil das ist einfach ein super relevantes Thema, das uns immer wieder begleitet, alltäglich.
Und ist ja auch einfacher, also und direkter, wie du es ja sagst.
Näher dran.
Und damit erfahrbarer. Und deswegen haben wir ja auch den Podcast und hier Leute aus dieser Stadt, so regionale Größen, die jetzt nie Promis im klassischen Sinne sind und nie einfach nur wir zwei, die über irgendwelche Themen reden, sondern wirklich konkrete Leute, die sich hier engagieren. Und das ist ja an sich der Podcast genau diese Plattform, um das auch ein bisschen mal nach außen zu tragen, was Leute, die hier wohnen, leben, arbeiten, alles so für die Stadt tun und für das Zusammenleben hier, für das Miteinander. Und das ist ja, das ist Kommunalpolitik, das ist gesellschaftliches, wie sagt man,
genau, Miteinander. Gemeinwesenarbeit.
Ja, Gemeinwesenarbeit. Und das ist, und wir stellen das ja ganz häufig fest, wir haben ja wirklich immer wieder tolle Gäste und auch mit welcher Leidenschaft, die sozusagen ihr das, was sie einbringen wollen und was sie gestalten wollen, halt auch machen. Und das ist so positiv und das sollte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr vorhalten, dass wenn man Ideen hat, wenn man was machen will, dass man sich daran festhält, dass man das versucht umzusetzen und wie du es am Ende oder hier so mittendrin gesagt hast, nie einfach nur meckern und sich beschweren, sondern irgendwie dabei sein und versuchen, gemeinsam was zu bewegen. Und so lebt man da ziemlich gut zusammen.
Ja, danke für diese Einladung, danke für dieses tolle Projekt. Also wie gesagt, ich höre es ja auch sehr gerne und es ist, ja, ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch unsere Aufmerksamkeit manchmal auf Radebeul denken und nicht nur meckern, sondern uns auch anschauen, wie können wir eigentlich unser Zuhause schöner machen. Und da finde ich das Projekt sehr, sehr cool.
Danke. Jetzt wäre so diese Abschlussfrage. Ich weiß, du wolltest vorhin deinen Ort nie erwähnen, aber das fragen wir ja gern mal, was so dein Lieblingsort in Radebeul ist.
Also wo ich gerne bin,
da gibt es nie Weinberge.
Verdammt, das wollte ich sagen. ich sitze gerne da oben in den Weinbergen. Gerade so Sonnenuntergang ist, finde ich, da immer großartig. Ansonsten bin ich großer Fan von, wir nennen das immer den Dschungel. Ich weiß nicht, ob das so ein Radebeuler oder insgesamt ein Radebeul so ein Ding ist, dass man das Dschungel nennt, aber dieser Aufgang zum Spitzhaus, nicht die Treppe, sondern außenrum. Da gibt es so einen sehr schönen
Eckertsweg.
Genau. Und das ist nicht immer Dschungel, das ist ich liebe diesen Pfad. Und ansonsten liebe ich es durch auch einfach, also in Radebeul unterwegs zu sein. Ich finde, so was Jugendplätze angeht, haben wir wirklich noch Verbesserungspotenzial, aber in Radebeul unterwegs zu sein, ist für mich sehr, sehr schön, weil wir haben natürlich ein Stadtbild, das unvergleichbar ist, gerade auch wenn ich in Berlin unterwegs bin. Also das Radebeul ist so wunderschön grün und so
sauber.
Sauber. Also das.
Also jetzt im Vergleich zu Berlin.
Da bin ich sehr parteiisch doch für Radebeul. Und immer auch wenn ich in Berlin unterwegs bin, halte ich die Radebeuler Flamme hoch, weil ja, sehr schön hier.
Könntest du dir vorstellen, als 50-Jähriger in Radebeul dann zu wohnen?
Ja.
Ja? Bist du hier bleiben? Im weitesten
also,
Sinne?
Ob ich jetzt mein gesamtes Leben in Radebeul verbringen werde, ist die Frage.
Wird aber nie gehen, weil du hast ja schon gesagt, studieren wirst du wahrscheinlich woanders müssen.
Naja, ich kann ja trotzdem in Radebeul wohnen.
Okay.
Also das, ich verbinde es ja jetzt auch gerade, dass ich meine berufliche Herausforderung in Berlin gesucht habe und trotzdem den Großteil meiner Zeit in Radebeul verbringe. Mhm. Das erhoffe ich mir auch. Also meine Jugend würde ich gerne in Radebeul verbringen. Ob ich dann Familie oder so dann mal woanders hingehe, das ist die große Frage. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, hier alt zu werden.
Okay, cool. Dann hoffen wir, dass du dich weiter hier engagierst.
Danke euch.
Das ist eine gute Sache. Und dann danken wir fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und für Anregungen und Empfehlungen sind wir immer offen. Wir waren jetzt auch vor kurzem bei der Medienkunstkulturmesse in der Landesbühne. Da wurden wir auch schon angesprochen. Wir sehen ja immer nie unsere Hörer und Hörerinnen. Aber es ist, tut gut, immer mal wieder zu hören, dass der Podcast gehört wird und dass der gefällt und dass auf neue Folgen gewartet wird. Und da sind wir auch dran, immer wieder. Und jetzt hoffen wir, ihr hattet viel Spaß mit dieser Folge und freut euch dann auf die nächste. Bis bald, genießt die Zeit.
Tschüss.
Und engagiert euch.
Tschüss.
Ciao.